Auf vielfachen Wunsch der Community hat das Projekt Orgenspalter TV jetzt auch einen Podcast bekommen. Der Podcast entsteht vor allem für die Supporter auf Patreon, aber die meisten Folgen landen mit etwas Versatz überall, wo es Podcasts gibt. Hallo Nico.
Hallo Maigi. Heute ist ein besonderer Tag.
Es ist Ecolai-Tag.
Wir reden zum ersten Mal in The Good Batch, unserem Format, in dem wir über alles zum Thema Star Wars reden und es gut finden wollen, über etwas, was aktuell ist. Also zum ersten Mal über etwas Großes, was aktuell ist. Weil unser Plan ist ja, dass wir chronologisch durch alles durchgehen, was es an Bewegtbildmaterial gibt. Und bisher haben wir uns da mit altem Kram beschäftigt, der teilweise schon 15 Jahre zurückliegt oder noch länger. Und Ausnahmen waren nur so ein paar kleine Snippets, so ein paar animierte Filmchen wie Tales of the Jedi und so, die aber ja nicht wirklich einen großen Impact auf den Kanon hatten. Und heute reden wir zum ersten Mal über eine große Realserie, die wir gar nicht mehr richtig einordnen können in unsere Chronologie, sondern die davor spielt und die wir jetzt einfach irgendwo reinstopfen müssen. Richtig?
Ja, wir versuchen in-world chronologisch zu arbeiten. Aber ich finde, das können wir dann in diesem Fall zumindest unterbringen, indem wir The Acolyte chronologisch erzählen.
Ja.
Ganz im Gegensatz zu der Herangehensweise von The Acolyte selber.
Das heißt, wir müssen uns jetzt einfach mal vorstellen, wir sind immer noch in unserer Chronologie in The Clone Wars, Staffel 5 hatten wir zuletzt gesprochen. Und Ki Adi Mundi, einer der Jedi-Meister, erzählt jetzt einfach eine Geschichte.
Ah.
Aus seiner Perspektive ist sie wahrscheinlich maximal langweilig.
Und auch sehr kurz.
Ja. Und wir sehen aber in diesem Rückblick trotzdem, was sich wirklich zugetragen hat. Ja, die Mundis Geschichte würde lauten, ja, vor 100 Jahren, und ihr habt euch wahrscheinlich gewundert, dass ich so alt werden kann, aber ja, vor 100 Jahren gab es mal einen Fall, wo eine ganze Menge Jedi einfach umgebracht worden sind, aber es hat sich dann am Ende rausgestellt, es war nichts.
Ja,
einfach nur jemand durchgedreht.
Genau. Naja. Und Yoda könnte das bestätigen, wenn er nicht die ganze Zeit einfach nur rumgesessen hätte in seinem dunklen Zimmer.
Ja, ob Yoda das bestätigen kann oder nicht, werden wir in Staffel 2 sehen.
Falls
es sie gibt. Also The Acolyte ist eine Disney-Plus-Serie von 2024, die in 8 Folgen eine in sich abgeschlossene Story erzählt, aber vielleicht auch nicht. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt, wo wir das ja aufnehmen, nicht, ob es eine zweite Staffel gibt. Und die Regisseurin und Showrunnerin hüllt sich da auch noch in Schweigen, beziehungsweise sie hätte natürlich gerne eine zweite Staffel. Und das Ganze ist so angelegt, dass es jetzt fertig sein könnte. Aber besser wäre es vielleicht, wenn es mehr davon gäbe, aber irgendwie vielleicht auch nicht. Darüber reden wir nachher.
Ja.
Was passiert denn in The Acolyte? Und Maigi hat schon geteasert, das ist eine sehr wenig chronologisch erzählte Serie mit 2 kompletten Folgen, die nur Rückblicke sind. Aber wir rollen das jetzt chronologisch auf.
Genau.
Also wo fängt das denn an?
Also erstmal spielt es, wie gesagt, 100 Jahre vor dem Bereich, in dem wir uns normalerweise gerade bewegen. Und es beginnt mit einem ziemlich abgelegenen Planeten, wo 4 Jedi feststellen müssen, dass da andere Machtanwender aktiv sind. Da sind 4 Jedi hingeschickt worden, offensichtlich, um die Landschaft zu untersuchen. Denn der Planet sollte eigentlich ziemlich lebenskarg sein, aber stattdessen gibt es da ganz viel Grünzeugs und lustige Bäume und kleine Viecher, die rumlaufen. Und das untersuchen sie, indem sie lauter Proben nehmen. Das sind ein Wookie, Kelnaka, eine Jedi-Meisterin, die schon relativ abgeklärt ist.
Indara. Spielt von Trinity, also
dann
Carrie Ann Moss.
Ein Jedi-Ritter namens Sol. Ich glaube, da ist er noch kein Meister.
Mhm.
Und der
Er müsste einer sein, sie teased ihn nämlich damit, dass er keinen Padawan hat. Wenn er na gut, man muss, glaube ich, kein Meister sein,
einen Padawan zu haben. Nein, du kannst auch als Ritter einen Padawan haben. Und sie hat einen Padawan noch dabei, Torbin.
Ja, der so, keine Ahnung, 18 ist. 17, 18, keine Ahnung, schwer einzuschätzen.
Ja, er hat auf jeden Fall starke Teenager-Vibes.
Oh ja. Das ist wieder so ein Schottland-Planet.
Ja.
Gefühlt. Das ist eigentlich ganz angenehm. Und man fragt sich halt, 4 Jedi, ja, 3 davon fertig ausgebildet, werden hier losgeschickt, um so Geologenarbeit zu machen.
Eher Biologenarbeit. Aber es ist eben dieses Phänomen, dass da Leben ist, wo keine sein sollte.
Ja.
Da ist irgendetwas Ungewöhnliches passiert. Irgendetwas, was mit der Macht zu tun hat. Und sie suchen nach Spuren davon und erstmal, also wirkt es so, als hätten sie nicht so viel gefunden, aber dann beobachtet Sol.
Erstmal, der Planet, darf ich noch kurz einhaken?
Ja?
Der hat ja noch eine Besonderheit. Der hat 2 Monde.
Ja.
Von denen einer Ringe hat wiederum.
Ja.
Und die auch ganz oft offenbar in einer Konstellation stehen, die irgendwie Einfluss auf den Planeten hat. Also ich glaube, die Monde haben, die sind ja auch im Logo drin. Die beiden Monde sind im Teil das O des Ecolite-Logos. Deswegen glaube ich, dass es irgendwas mit diesen Monden zu tun hat.
Ich dachte, das doppelte O soll darauf anspielen, dass es um zwei Personen geht,
ja, die identisch auch, sind. Ja, das auch. Aber es ist schon sehr deutlich mit der Bildsprache, dass das auch mit diesen Monden war. Also glaube
vielleicht ist es auch einfach nur eine hübsche Metapher. Aber vielleicht hat es auch mehr Bedeutung. Ja, er hat zwei Monde und die hängen auch häufig sehr dramatisch am Himmel rum und sehen gut aus.
Und werden auch Teil eines Action-Set-Pieces später. Zum Ende hin. Vielleicht sagen wir noch was zu Ära. 100 Jahre vor Episode 1, hast du schon gesagt, das ist noch die High Republic-Ära, über die wir gesagt haben, dass wir, ich glaube in der ersten Folge haben das gesagt, über die gesagt haben, dass wir da ja, dass wir die ausklammern, weil es dazu kein Bewegtbild gibt. Also nur jetzt Comics und Romane. Jetzt gibt es das doch. Wir haben über diese Ära bisher noch nicht gesprochen. Ich habe sehr viele Comics aus der Zeit gelesen. Und ich habe versucht, einen der Romane, du hast du auch einen der Romane zu lesen,
als Hörbuch.
Ich bin damit nie so richtig warm geworden. Nicht, weil ich irgendwie diese Ära nicht mag oder so, oder weil ich die Comics schlecht fand, sondern weil ich sie überladen fand mit Charakteren. Ich habe, wie gesagt, die Comics alle gelesen aus den ersten 2 Jahren und fast nichts behalten. Vor allem habe ich keine Charakternamen behalten. Das wird sich auch hier nochmal als ungünstig herausstellen, dass ich die Figuren schon wieder vergessen habe alle. Und die High Republic ist, das kann man schon vorausschicken, so ein bisschen der Versuch von Disney, Star Wars zu verjüngen, mit einem diverseren, weiblicheren, jüngeren Cast an Figuren, was ich eigentlich eine gute Sache finde. Und auch mit weniger Schwarz-Weiß-Denken und ein bisschen mehr Wholesomeness, habe ich manchmal das Gefühl. Zumindest bei den Comics, wo die Gegenspieler der Jedi nicht unbedingt andere Lichtschwertträger sind, sondern eher so Marauder aus dem Rand der Galaxis, die eigentlich jetzt nicht so bedrohlich sind, also wie die Sith zumindest nicht. Oder sie kämpft gegen Pflanzenmonster und sowas. Es ist alles ein bisschen kindgerechter. Nicht, dass Star Wars nicht schon immer kindgerecht gewesen wäre. Aber sie nehmen der ganzen Sache so ein bisschen den Biss. Deswegen war ich sehr überrascht, dass diese Serie so düster wird später. Aber dazu kommen wir noch. Also diese 4 Jedi entdecken dann was auf Brandock.
Brandock ist der Planet, genau.
Ja.
Sol beobachtet 2 Mädchen. Von denen, glaube ich, uns suggeriert werden soll, dass sie identisch aussehen. Aber sie haben für die im Kindheitsalter 2 unterschiedliche Schauspielerinnen. Wenn sie erwachsen sind, werden sie von derselben Darstellerin gespielt.
Ist ein bisschen seltsam, ne? Dass sie später erst gleich aussehen und als Kind nicht. Das liegt dabei, hast du vermutet, einfach an Praktikabilitätsgründen, dass du ein Kind dann doppelt so lang am Drehort haben müsstest und dann würde das die Drehzeit dieser Szenen verdoppeln und Kinder dürfen nicht so viel arbeiten in Hollywood.
Genau.
Ja.
Also es ist einfach ein arbeitsrechtlicher Grund.
Ja.
Und die 2 sind ganz offensichtlich machtbegabt. Sie streiten sich und sie benutzen die Macht, um so ein kleines Flattervieh festzuhalten. Und dann gehen sie wieder weg. Und sie kehren zurück zu einer Festung, die sehr dramatisch wie ein halb schwebender Staudamm, nur ohne See, in den Rand eines Kraters hineingebaut ist. Also ein cooles Setpiece.
Absolut, das sieht toll aus. Ja. Übrigens, der Planet sollte lebensleer sein, weil da eine Hyperraumkatastrophe sich ereignet hat, 100 Jahre vorher. Und das passt zeitlich offenbar ganz gut zu den Romanen, der erste Roman, High Republic. Mhm. Da passiert genau so eine Hyperraumkatastrophe und zerstört ganz viel in der Galaxis. Und es ist dann, also es ist ein Katastrophenroman. Also die Jedi müssen da einfach Notfallhilfe leisten. Haben gar keinen Gegenspieler, sondern
außer die der Natur. Zeit und der Physik.
Ja.
Genau. Und Sol verfolgt das Ganze und beobachtet, die Mädels sind nicht allein, sondern da ist ein ganzer Haufen, alles Frauen, unterschiedliche Spezies, die da zusammen in dieser Festung leben und die Macht verwenden. Und das berichtet er mehr oder weniger. Und er sagt, außerdem spüre ich eine starke Verbindung zu einem von diesen beiden Mädchen.
Mhm.
Und wir sollten da auf jeden Fall vorbeischauen. Das tun die Jedi auch. Die gehen dahin und sie marschieren auch rein. Und dann gibt es so ein bisschen einen Standoff zwischen den 4 Jedi und speziell Meisterin Indara und den Frauen auf der anderen Seite und deren Anführerin, die Mutter Aniseya heißt. Und die auch sagt, sie ist die Mutter von diesen beiden Mädchen.
Mhm.
Und sie einigen sich mehr oder weniger darauf, dass die Jedi eigentlich hier nichts zu sagen haben, weil das nicht wirklich in der Republik liegt und diese Frauen, die wohl Hexen sind und die Macht auf ihre eigene Art und Weise nutzen, gezielt auf einen Planeten gegangen sind, wo man ihnen nicht querkommen kann. Aber die Jedi haben auch das Recht, darum zu bitten, die Kinder zu testen, ob sie sich als Jedi eignen würden.
Und das Recht darum zu bitten.
Ja, es ist kurios formuliert. Mhm. Und dementsprechend verabreden sie sich, dass sie die Kinder vorbeibringen. Dann sagen die Hexen denen, und unter denen gibt es auch ein bisschen Stunk, und es wird klar, dass die Mädchen nicht auf, in Anführungsstrichen, natürlichem Weg entstanden sind, sondern dass Mutter Aniseia sie mit Hilfe der Macht erzeugt hat und eine andere von den Hexen, eine Zabrake, hat sie ausgetragen.
Man muss dazu sagen, die unterbrechen ein Ritual, die Jedi, die da hinkommen. Und bei diesem Ritual sollten die irgendwie gebrandmarkt werden, markiert, und eine von den beiden Kindern, May, wird dann auch tatsächlich, da wird das Ritual durchgezogen, und dann hat sie so einen Kreis auf der Stirn. Und offenbar ist sie jetzt irgendwie auserwählt worden und
initiiert.
Und bei dem anderen Mädchen, Osha, greifen die Jedi vorher ein, und dann ist die Mondphase durch, wo sie das machen konnten. Die sind weitergezogen und dann wird sie nicht initiiert.
Ja, das heißt, die eine hat auch so ein Mal von einer Spirale aus weißen Punkten auf der Stirn und die andere nicht. Aber da die beide so eng gedrehte Zöpfchen tragen und die ihnen immer auch in die Stirn hängen, sieht man das nicht immer sofort.
Ja, und man kann die Kinder sehr auseinanderhalten, weil May sieht einfach böse aus. Also die Kinder haben sie so gecastet, dass die eine ein bisschen böse aussieht, finde ich. Die sehen sich gar nicht ähnlich eigentlich. Also Körpergröße und Form passt natürlich, aber die Gesichter sind sehr unterschiedlich. Ja, und Osha möchte dann auch Jedi werden und May will das auf gar keinen Fall. Sie will nicht, dass Osha sie verlässt. Sie hat Angst, dass sie da allein gelassen wird. Ja. Und bei den Jedi muss man nochmal sagen, also Indara ist schon die Einzige, die so wirklich einen kühlen Kopf bewahrt, die wirklich eine Jedi ist.
Ja.
Ja, der eine ist halt ein dummer Teenager. Saul ist, benimmt sich überhaupt nicht wie ein Jedi, ist einfach völlig von seinen Emotionen, der will einfach dieses Kind mitnehmen, man versteht nicht so richtig, warum er das unbedingt will, warum das so wichtig ist. Und das vierte ist halt ein Wookie. George Lucas war immer gegen Wookie-Jedi.
Wir haben trotzdem
in Clone Wars, genau, es ist Imba, sehen wir später auch warum. In Clone Wars gab es ja schon den Wookie-Jedi, aber nur in Padawan. Ja, jetzt sehen wir zum ersten Mal einen fertigen, also zumindest in einem Film oder einer Serie sehen wir einen fertigen Wookiee-Jedi, das ist schon beeindruckend.
Ja.
Kel Naka wird übrigens gespielt von dem gleichen Typen, der Chewie spielt.
Ja, Jonas Suotamo.
Also genau, der Nachfolger von Peter Mayhew.
Ja. Es gibt aber dann die Szene, dass die Mädchen hingeschickt werden, die kommen dann bei dem Schiff der Jedi vorbei und dann kriegen sie so einen Test, wo halt jemand ein Brett hochhält und auf dem Bilder erscheinen. Wir haben das bei Anakin schon gesehen. Offensichtlich hat sich dieser Test länger nicht verändert. Zumindest
ja, die hatten paar tausend Jahre wahrscheinlich.
Ja. Und sie haben vorher die Ansage bekommen, dass sie dabei gezielt versagen sollen, damit die Jedi sie nicht mitnehmen. Und May versagt auch ziemlich. Also es wird sehr, sehr klar, dass sie absichtlich das falsch macht. Aber was sollen sie sagen? Und Osha ist wirklich interessiert. Und ist schon so ein bisschen so, ja, vielleicht möchte ich doch Jedi werden. Und sie kriegt ein Buch mitgegeben, zumindest schon mal.
Ja.
Ein Buch über die Jedi-Weisheiten und Lehren.
Ein dreieckiges Buch.
Ja, warum nicht? Also gut, mir fallen eine Menge Gründe ein, warum nicht. Aber es ist hübsch.
Ich verstehe wirklich nicht, warum. Ästhetisch ergibt es auch keinen Sinn, weil Dreiecke sind, Sith-Holokrone sind dreieckig und Jedi-Holokrone sind viereckig. Also, naja, egal.
Ja. Die Mädels gehen also zurück in die Festung, aber Saul sagt, nein, 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 wir müssen da auf jeden Fall was unternehmen. Und ich habe auch beobachtet, dass die teilweise gemein zu denen sind. Und wir sollten die Kinder da wegholen.
Da ist ja noch mehr passiert. Sie finden dann ja auch raus, weil sie Blutproben nehmen, dass die nicht Zwillinge sind, sondern dass das die gleiche Person ist mit dem exakt gleichen Midichlorian-Account. Und dass die offensichtlich künstlich erschaffen wurden aus der Macht heraus als eine Kopie des gleichen Machtwesens. Außerdem ist es ja so, Torbin, der Teenager, sagt ja schon die ganze Zeit, mich nervt das hier, das Campen. Ich will nach Hause auf Coruscant, ich will Videospiele spielen.
Das sagt er nicht.
Ich will zurück zu meiner Freundin. Er hat natürlich keine Freundin, weil er ein Jedi ist.
Yeah.
Auf jeden Fall hat er die Schnauze voll. Und dann hat er so einen Galadriel-Moment, wenn sie zum ersten Mal in die Festung gehen und Mutter Aniseia verzaubert ihn und verstärkt diesen Drang, nach Hause zu kommen. Und als Torbin dann erfährt, dass diese Mädchen halt eine Vergenz in der Macht sind. Vergenz ist ein Wort, das wir in Episode 1 und 3 schon gehört haben. Anakin ist da die Vergenz. Also einfach eine Ausstülpung der Macht, eine Besonderheit, eine lebendige Inkarnation. Er sagt, hey, wenn wir das dem Jedi-Grad vortragen, dann dürfen wir bestimmt hier abhauen. Und dann, besessen wie er ist, bricht er auf, um diese Kinder da rauszuholen.
Und dann müssen die anderen hinterher.
Und dann eskaliert das relativ schnell. Wir sehen in zwei parallelen Szenen, wie sich die beiden Mädels streiten. Die eine will nicht, dass die andere geht und wird von ihrer Mutter auch, also von der anderen Mutter, von Mutter Coril heißt sie.
Ja, die sie zur Welt gebracht hat, die Zabrak.
Wird aufgestachelt, sich zu nehmen, was ihr wichtig ist, also dafür zu sorgen, auch mit Gewalt, dass die andere da bleibt. Und das macht sie dann auch und legt dann sogar ein Feuer.
Also sie verbrennt das Jedi-Buch.
Sie verbrennt das Jedi-Buch und dann gibt es einen Unfall und diese komplett aus Stein gebaute Festung fängt dann sofort Feuer.
Das ist brennbare Wandfarbe.
Das ist gar kein Stein. Wieder. Ja, das ist ein lebendiger Schwamm, aus dem sie es gebaut haben, der nur aussieht wie Stein. Und in dem ist es so Kerosin drin.
Man sieht später die Festung und da sieht es wirklich aus, als wäre es einfach Holz gewesen teilweise, das sie nur angemalt haben.
Okay.
Ich will jetzt nicht hinterfragen, woraus Hexen
ihre Staudämme. Über Physik bei Star Wars müssen wir nicht reden. Es brennt dann sofort lichterloh die ganze Festung.
Ja.
Und gleichzeitig kommen halt die Jedi und vor allem kommen erstmal Taubin und Sol und konfrontieren die Hexen im Burghof sozusagen. Ich sage immer Hexen, wir haben jetzt noch nicht etabliert, wie die in Verbindung stehen zu den bisher bekannten Hexen im Star Wars-Universum.
Ja, das wird auch in der Serie nicht etabliert, wie sie dazu stehen.
Ja, aber... Es sind
keine Dathomiri, würde ich sagen.
Sind sie nicht, sonst wären sie ja auch Zabrak. Also sonst
sonst wären sie alle aschgrau.
Also man muss kurz so sagen, ja, es ist das erste Mal, dass wir eine weibliche Zabrak mit Hörnern sehen, glaube ich. Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Oder ist sie eine andere Spezies?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie eine Zabrak sein soll.
Keine sieht so aus, wie die Night Sisters von Dathomir aussehen. Aber die Magie, die sie wirken, ist auch nicht grün, sondern schwarz, was ja jetzt erstmal noch schlimmer klingt. Aber funktioniert so.
Ja.
Sie können sich nämlich damit wegteleportieren. Sie können Dinge in so Wolken auflösen. Und das sind Dinge, die wir schon gesehen haben bei den Night Sisters. Und sie singen sehr viel, um Rituale durchzuführen. Und sie haben Armbrüste oder Bögen? Bögen, glaube ich.
Ich glaube Bögen, aber keine aus Energie.
Nee, aber das passt halt schon kulturell ein bisschen dazu. Es wurde nicht bestätigt, aber die meisten vermuten, dass sie halt so eine Art abtrünnige Sekte der Night Sisters sind. Die es ja schon seit Jahrtausenden gibt. Also, kann ja sein.
Ja.
Ja, also, was passiert in dem Burghof? Da eskaliert es nämlich dann ganz schnell.
Ja, es eskaliert. Also die Jedi und die Hexen stehen einander gegenüber. Und Anisea will eigentlich ist eigentlich sogar fast bereit, mit denen zu verhandeln. Mhm. Also die Anführerin. Die hat auch vorher schon gesagt, es ist okay, wenn Osha Jedi werden will, dann soll sie Jedi werden. Wir kriegen das schon hin.
Genau, und sie sagt, nehmt sie mit. Aber Hauptsache, wir behalten die andere.
Aber dann läuft May auf einmal in das Geschehen rein und Anisea will, bis zumindest meine Interpretation, wegteleportieren und das Kind auch mit.
Genau.
Und fängt an, sich in schwarzen Nebel aufzulösen und das Kind auch. Und als Sol das sieht, zieht er sein Lichtschwert und sticht Anisea ab.
Das ist das Hauptproblem. Das ist das Dümmste, was in der Serie passiert. Und wenn er das nicht gemacht hätte, bräuchten wir sie nicht. Er verwechselt die Zwillinge. Ne? Er denkt, das ist Osha, die er mitnehmen möchte. Und er denkt, die wird jetzt gerade umgebracht oder sowas.
Oder irgendwas passiert mit ihr, weil sie anfängt, sich aufzulösen.
Weil es ist ein kulturelles Missverständnis, würde ich sagen. Und eine Verwechslung. Und das hätte man beheben können durch eine bessere Bildungspolitik im Jedi-Tempel. Einfach erklärend, wie so Magic funktioniert. Also das heißt ja Magik, ne? bei den Night Sisters. Es ist das hier jetzt auch, würde ich sagen. Weil es der gleiche Trick ist, den Mutter Telsin in The Clone Wars benutzt, nur mit einer anderen Farbe. Und er unterbricht das dann und bringt sie um. Und dann sagt sie noch im Sterben, ich hätte sie dir doch gegeben. Und dann eskaliert es aber. Dann wird er erstmal beschossen von den ganzen anderen Nachtschwestern. Und dann kommt allerdings Kelnaka der Wookie dazu.
Und wird übernommen.
Wie kommt er denn aus der Situation wieder raus, dass er da beschossen wird? Weiß ich gar nicht.
Also er wehrt diese ganzen Pfeile einfach mit dem Lichtschwert
ab. Ja, und dann verschwinden die einfach. Die teleportieren sie auch weg.
Ja, ich glaube, die finden sich zusammen, um dieses Ritual durchzuführen, das Kelnaka übernimmt.
Genau. Und die können ja wirklich einfach durch Wände gehen. Die können das offenbar alle, vor allem wenn man kurz wegschaut. Genau, dann übernehmen sie Kelnaka, kriegt dann so schwarze Augen. Und der wird von einem ganzen Chor von Hexen ferngesteuert und entfaltet dann auch seine ganze Wookiee-Jedi-Kraft. Das ist wirklich beängstigend.
Der schlitzt Taubin das Gesicht auf und bringt den beinahe um, schmeißt die Leute durch die Gegend. Und das Einzige, was ihn am Ende aufhält, ist, dass Indara dazwischen geht, ihn tatsächlich mit zu Boden kriegt und dann den Hexeneinfluss austreibt. Und dann sehen wir nur, dass die Hexen alle umfallen.
Ja, also diese Verbindung wird gekappt und dann scheinen die alle tot zu sein.
Das ist ein richtig beschissener Trick.
Ja, allerdings. Und offenbar hängt da noch Restbestände von denen im Kopf von Kelnaka später fest, wie wir dann sehen, weil er später ins Exil geht, immer noch irgendwie besessen ist von diesen Symbolen. Er geht aber wahrscheinlich ins Exil, weil er einen seiner Kumpels mit seinen Krallen verletzt hat. Das ist nämlich in Expanded Universe, ist das nämlich ganz schlimm, wenn ein Wookie seine Krallen einsetzt, dann ist er ein Ausgestoßener.
Ja, das ist tabu, weil das sozusagen tierisch ist und die benutzt man nur zum Klettern und die darf man nicht im Kampf einsetzen.
Wir sehen dann, dass 15, 16 Jahre später Torbjörn immer noch krasse Narben hat von diesem Kampf und ein Auge ist blind und da frage ich mich, so schlimm sah es gar nicht aus. Oder? Das sah nicht so aus,
als vielleicht ist es wie mit Katzenkrallen. Wookies haben richtig üble Bakterien.
Ja, die Haare ausgegangen.
Ja, Sol rennt dann in die Festung rein, die schon lichterloh brennt, auf der Suche nach Osha. Und er findet May und Osha unten, sozusagen am Grundteil der Festung, wo sie auf herabstürzenden Teilen einer Gangway stehen, einander gegenüber.
Und sich anschreien. Und also da sagt Osha schon, dass sie alle tot sind, die umgebracht haben. Also
May sagt das. Die Jedi haben sie alle umgebracht. Und Osha sagt, nein, du hast das Feuer gelegt. Und Sol versucht, die Brückenteile, wo die drauf stehen, beide hochzuhalten, aber er ist nicht stark genug dafür. Und dann lässt er May fallen, um Osha zu retten und mitzunehmen.
Ja.
Und anschließend hat er dann wohl, aber das, wir sehen nur, wie sie aufwacht und er ihnen sagt, deine Schwester hat einen Brand gelegt und alle sind gestorben. Es tut mir wirklich sehr leid. Und dann hat er wohl, auch wenn wir es nicht sehen, versucht, sie als Padawan anzunehmen und als Jedi auszubilden. Aber es ist nicht gut gegangen.
Das Ganze wird totgeschwiegen, ist noch wichtig. Ja. Ne? Also Indara sagt dann noch, was bringt das denn jetzt, das vor den Jedi-Guard zu bringen? Das interessiert die nicht.
Wir können die Vergenz nicht mehr nachweisen.
Genau, wir können jetzt nur, wenn wir das jetzt aufrollen, schaden wir nur diesem Mädchen, was du hier gerettet hast. Und es war ja, dann war das alles für den Arsch, was du hier gemacht hast, du Trottel.
Genau, und sie ist mehr oder weniger, und ihr seid alle echt das Letzte. Indara hat die Schnauze voll von ihnen so ein bisschen. Sie ist die Einzige, die versucht irgendwie, wie du sagtest, den kühlen Kopf bewahrt, beziehungsweise die Einzige, die versucht, das alles auf Kurs zu halten.
Genau. Kenaka und Torbjörn fühlen sich scheinbar schuldig wegen der ganzen Sache. Mhm. Oder sie sind einfach noch von dieser Besessenheit ihr Leben lang gezeichnet. Beide gehen ins Exil auf abgelegene Planeten. Der eine ist da in einer Schweigegelübde in Meditation versunken. Der andere ist in einer Hütte im Wald. Und Sol macht das Beste draus und tut so, als wäre nichts gewesen und versucht, Osha auszubilden. Aber sie sagt dann, sie schafft dann ihre Jedi-Arbeit nicht, sozusagen, und schmeißt hin und wird Mechanikerin.
Ja.
Auf einem Frachter der Handelsföderation.
Ja. Und Sol, glaube ich, versucht das dadurch zu ersetzen, dass er vor allen Dingen Lehrer wird. Also wir sehen, dass er sich um Younglings kümmert und die ausbildet. Ja. Und wir steigen dann später wieder ein, als die Mädels beide erwachsen sind, denn May ist nicht tot. Das ist jetzt der entscheidende Punkt.
Das ist die erste Szene der Serie. Was wir erzählt haben, sind sind zwei Stunden oder anderthalb Stunden Rückblick, die wir an strategisch sinnvollen Stellen der Serie sehen.
Ja, und womit wir einsteigen ist, dass eine Attentäterin auf dem Planeten auftaucht, wo Meisterin Indara zu dem Zeitpunkt stationiert ist. Und da kriegen wir eigentlich ganz schön gezeigt, dass es selbstverständlich ist, dass es da auf vielen Planeten eine Jedi-Präsenz gibt und auch einzelne Knaien im Tempel, die da verteilt sind. Sie taucht auf und sagt, wo ist eure Jedi? Geht da hin und fordert sie heraus. Und sie hat ihr Gesicht verschleiert, aber sie hat lange eingedrehte Zöpfchen und eine recht coole Rüstung, ein nettes Outfit und sagt, greif mich an. Worauf Indara als Jedi-Meisterin natürlich sagt, ich werde dich nicht angreifen.
Die sitzt da und trinkt gerade mit ihren Kumpeln in der Taverne. Ne? Also.
Ja. Und dann greift stattdessen die Attentäterin an. Die hat kleine Messer, die sie werfen kann und mit der Macht wieder zurückwerfen. Und zunächst ist Indara da auch relativ überlegen. Wird nur höchstens davon abgelenkt, dass sie hin und wieder runterfallende Zivilisten mit der Macht festhalten muss, bevor sie zu Matsch werden und dann ablegen. Das ist so eine Art Teehaus oder so eine Kantine, in der sie da sind, die mehrere Stockwerke hat, die dann aber nur so als Halbstockwerke drin sind. Das heißt, die Leute können von oben über die Balustrade nach unten stürzen. Es kommt dann der Moment, wo in dem Kampf Indara die Haare von May zur Seite schiebt, die Tätowierung auf der Stirn sieht und dann erkennt, wer das ist und sagt, oh, du bist es. Mhm. Und dann nutzt May einen Moment der Ablenkung aus und greift den Wirt der Kantine an. Und als Indara das Messer, das sie auf den geworfen hat, mit der Macht festhält, um ihm das Leben zu retten, schafft sie ihre eigene Deckung nicht mehr und wird mit einem Messer ins Herz getroffen und ist tot.
Das ist
der Einstieg.
Das ist ein sehr präziser Treffer, der
was die Leute
ist immer überleben, interessant, was Leute überleben, was sie nicht überleben. Da kriegen manche ein Lichtschwert durch den Bauch gerammt, mehrfach und komme damit klar. Und dann so ein, es ist ja wirklich kein großes Messer, ne?
Ja, aber sagen wir mal so, es war an einer Stelle, wo auch keine sehr lange Klinge nötig ist, um einen Menschen umzubringen. Aber schon, ja. Sie hat aber auf jeden Fall damit eine Jedi-Meisterin umgebracht.
Genau. Das heißt, der Jedi-Orden sucht jetzt nach ihr. Die Beschreibung passt natürlich auf eine Person, die dem Orden bekannt ist, nämlich Osha. Und sie wissen, wo Osha ist. Sie ist auf diesem Handelsföderations-Frachtschiff. Und dort wird sie dann von einem jungen Jedi-Ritter namens Yord abgeholt und dessen Begleitung, die wir nie wiedersehen, in einem abscheulichen Design. Also ich fand das Alien-Design von dem Sidekick von Yord wirklich schlimm.
Sie soll eine Zigarianerin sein.
Echt? Mhm. Ah, okay. Das hat für mich wenig Ähnlichkeit. Ja, gut, doch. Ja, kann man machen. Ja. Zigarianer-Jedi. Okay.
Ja, warum nicht? Zu dem Zeitpunkt haben sie ja gerade keinen Sklavenhalter im Imperium.
Stimmt.
Und genau, sie befragen Osha und sagen dann, ja gut, wir nehmen dich jetzt so oder so mit, aber in einem anderen Schiff. Also sie wird in ein anderes Schiff gesetzt, als die Jedi wieder.
In einen Gefangenentransporter herumgurkt, wo auch andere Gefangene schon drin sind. Das von Droiden gelenkt wird, das soll nach Coruscant, während die Jedi weiter hier noch andere Dinge zu tun haben scheinbar. Und da brechen die Gefangenen aber dann sofort aus. Und Osha sagt, ja nee, da mache ich nicht mit. Brecht ihr mal alleine aus. Was dann dazu führt, dass das Schiff abstürzt letztendlich.
Ja, und weil sie zu viel kaputt machen.
Sie versucht noch jemanden zu retten, der sie dann direkt verrät. Ja, da haben wir beide laut gelacht, glaube ich. Sie rettet diesen einen Typen, der von so einem Parasiten ruhig gehalten wird.
Ja.
Sobald sie ihn abmacht, dreht er komplett durch und nimmt die letzte Rettungskapsel und sie stürzt auf diesem Eisplaneten ab. Und übersteht das unbeschadet mit ihrem kleinen Druidenkumpel Pip.
Ja.
Ja, Pip-Boy.
Pip ist ein Multifunktions-Werkzeug-Druide.
Pip ist der Badezimmerfreund aus Gremlins. Wenn sich jemand an Gremlins erinnert, der Vater von Billy Pelzer ist ja erfolgloser Erfinder und der hat unter anderem den Badezimmerfreund erfunden, was ein Allzweckgerät ist, das unter anderem ein Messer drin hat und eine Zahnbürste und Rasierschaum, Zahnpasta und Rasierschaum verspritzen kann, was Pip auch mehrfach tut. Er ist von der Größe her passt genau. Er leuchtet nur mehr.
Ich glaube, es ist Leuchtschaum. Und man kann seinen Kopf von seinem Körper trennen und dann die haben alle.
Ja, das geht bei allen Leuten.
Aber bei ihm ist es vorgesehen, dass man ihn auch wieder zusammensteckt. Er ist auch bewusst sehr niedlich. Ja. Sol findet sie da aber, also Sol sagt, oh nein, ich muss Osha holen. Und
genau, also er kriegt das also Yord kommt dann zurück nach Coruscant und sagt, ja hier, die ist irgendwie abhandengekommen. Jetzt brechen wir zusammen auf Sol, Yord und Sols Padawan-Schülerin Jackie.
Jackie.
Ja. Die du sofort mochtest, oder? Warum eigentlich?
Ich glaube, weil ich Daphne Keen mag.
Weil?
Das ist Baby Wolverine.
Ja. Diesen Film haben wir Logan haben wir einmal gesehen, den Film. Ich habe nicht gewusst, dass sie so einen Eindruck hinterlassen hat bei dir.
Ich weiß nicht, ich fand sie da ziemlich gut drin.
Mhm.
Und ich finde auch hier irgendwie den Charakter, die ist mit am Jedi-haftesten. Die ist konzentriert, die ist freundlich, aber sie ist nicht charakterfrei, sondern sie ist auch ein bisschen verspielt und manchmal auch so ein bisschen verschmitzt, Jackie. Aber fähig.
Sie funktioniert in Paarung mit Yord. Yord ist ja älter, der ist schon fertiger Ritter, sie ist noch Padawan, aber sie ist in jeder Hinsicht überlegen. Es wird ja gesagt, dass Yord mit knapper Not seine Jedi-Prüfung bestanden hat. Er ist nicht so richtig helle. Und er ist offensichtlich jemand, der versucht, total by the book zu sein und die Regeln sehr ernst zu nehmen, aber sie nicht wirklich versteht. So habe ich das Gefühl.
Über den gibt es übrigens interessantes Trivia.
Ja.
Das ist ein Pen-and-Paper-Charakter aus einer Runde von Leslie Headland, der Showrunnerin. Also ich weiß nicht, ob sie ihn gespielt hat, aber der Charakter ist aus einer Runde, in der sie mitgespielt hat.
Okay, sie spielt Star Wars Pen-and-Paper.
Sie hat zumindest mal Star Wars Pen-and-Paper gespielt, ja.
Okay, und dann hat sie ihn übernommen, weil sie ihn einfach so lustig fand. Das ist sozusagen der Minsk,
offensichtlich, ja.
Ja, das ist ja schön für die Person, die Yord erfunden hat, was dann mit ihr noch passiert. Ja, sie finden Osha. Osha macht ihnen klar, dass sie das nicht war mit dem Mord. Sie holen Osha nach Coruscant, fliegen sie direkt nach Coruscant oder fliegen sie erst noch zu dem nächsten Planeten?
Nee, ich glaube, sie fliegen direkt nach Coruscant und da wird dann gesagt, ja, wenn, glauben wir ihr erstmal, aber dann muss es ja jemand anders sein. Offensichtlich lebt ihre Zwillingsschwester dann noch, findet das mal raus. Es hat vermutlich was zu tun mit dem, was damals auf dem Planeten geschehen ist. Und wir wissen ja, welche vier ja. Jedi da waren. Guck doch mal bei einem von den anderen vorbei.
Die Chefin von ihnen allen ist Meisterin Venestra.
Venestra
Ro. Ist eine grünhäutige Frau.
Eine Mirialani.
Ja, ohne Haare. Die aus den Comics und Romanen von High Republic kommen soll. Ich weiß, dass ich die Comics gelesen habe, in denen sie vorkommt. Und ich habe absolut keine Erinnerung an sie.
Hm.
Gar keine. Dass sie eine Laserpeitsche hat, wird in der Serie etabliert. Dass das sie ist ziemlich streng, habe ich das Gefühl. Die ist so eine No-Nonsense-Person.
Ja. Ne? Und sie fliegt nicht gerne zu anderen Planeten, weil ihr schlecht wird im ja. Hyperraum.
Genau, das sind so die Sachen, die über sie erfahren. Und ansonsten ist sie halt die Vorgesetzte, die das billigen muss, was sie da machen. Nämlich auch diese Mission, jetzt zum nächsten Planeten zu fliegen, wo Torbin in seiner Meditation rumhängt. Und weil sie glauben, dass der jetzt bedroht ist, nachdem in Darai schon umgebracht wurde, dass Osha hinter diesen vier Jedi-Meistern... dass May hinter diesen vier Jedis her ist, die damals Schuld offensichtlich, denen sie die Schuld dafür gibt, dass ihre Familie gestorben ist.
Ja.
Und dann kommen sie da... Sie sind noch nicht ganz sicher, ob sie Osha vertrauen können oder nicht.
Mhm.
Und aus irgendwelchen Gründen werden sie auch getrennt auf dem Weg zu Torbin, der in einem Kloster ist, wo übrigens mehrere Jedi, so ein Hinterwelterplanet, so eine kleine Stadt, ne? Da sind mehrere Jedi an diesem Kloster stationiert, unter anderem auch ein moppliger Jedi, was dir, glaube ich, gefallen hat, dass einer von denen dick ist.
Ja. Und das hat dem Internet nicht gefallen.
Nee, ich weiß.
Aber das ist, dicke Leute können fit sein.
Vor allem muss ein Jedi körperlich fit sein.
Das ist auch so eine Frage. Ist Yoda körperlich fit?
Nein.
Hm.
Ist ihm das egal? Er kann ja trotzdem, also er kann die Macht benutzen, um Fitness auszugleichen. Count Dooku ist auch nicht körperlich fit, glaube ich.
Ja.
Der ist nämlich 3 Millionen Jahre alt. Aber ja, also um es kurz zu machen, sie trennen sich dann und als sie dann da hinkommen, ist Torbin schon tot. Und dann wird doch nochmal Osha verdächtigt, weil sie vor den anderen Jedi da angekommen ist. Aber wird dann gleich wieder reingewaschen von dem Verdacht, weil es stellt sich dann raus, dass Torbin freiwillig ein Gift getrunken hat, das ihm May gegeben hat. Wir sehen nämlich gegengeschnitten auch, was May so tut.
Ja.
Die ist nämlich mit einem Handlanger unterwegs, einem Giftmischer, der auf diesem Planeten offenbar eine Apotheke betreibt oder zumindest eine Station hat.
Er hat eine Apotheke übernommen. Wir sehen, dass ja auch alle Leute, die da gearbeitet haben, umgebracht haben. Die Leichen liegen da irgendwo versteckt rum.
Das hatte ich völlig vergessen. Ja, das ist ja ganz schön bitter.
Ja, der hat die Apotheke übernommen, die Leute, denen die vorgehört hat, umgebracht und mischt für sie dieses Gift. Und er wirkt wie so leicht verpeilt, aber nützlich und auch ziemlich skrupellos offensichtlich. Und er wird gespielt von Manny Jacinto, den die meisten Leute, so wie wir vermutlich, aus The Good Place kennen, wo er die dümmste Person des Planeten spielt. Ja. Und deswegen, wenn man, ich sehe den zum ersten Mal, ich denke mir, oh nein, es ist Jason.
Jason aus The Good Place, ja. Er spielt ihn auch ähnlich, weil er spielt ihn so ein bisschen trottelig. Ich hatte das nicht gecheckt, dass sie alle umgebracht haben, weil das
macht. Also ich meine mich zu erinnern, dass man da sieht, dass er hinter dem Tresen die Leiche versteckt
hat. Hat er alle umgebracht? Weil ich dachte, May ist ja jemand, der keine kollateralen Schäden möchte, oder?
Ja.
Sieht man ja in dieser Teehaus-Szene auch, dass sie eigentlich, also sie benutzt die Leute da als Ablenkung und sie greift sie auch an, aber spätestens, als das Kind dann in die Szene kommt, zögert sie ja. Hm. Ja, okay. Hängt, glaube ich, von der Tagesform ab bei ihr.
Hm. Ja.
Ja, den befragen sie dann ja übrigens auch, weil sie beschatten ja tatsächlich, sie versuchen, May zu beschatten.
Mhm. Beziehungsweise sagen, oh, wir können das sogar nutzen, dass die sich ja sehr ähnlich sehen und nur leicht unterschiedliche Frisuren haben, also andere Haarlänge.
Genau, aktuell. Also soll May sich als Osha ausgeben. Das fliegt aber ziemlich schnell auf.
Ja.
Und dann müssen die Jedi intervenieren, befragen diesen Apotheker, der Quimir heißt, ne? Wie spricht man es aus?
Kaimir.
Und der bricht auch sofort ein.
Mhm, und erzählt alles.
Es ist ja dann eh zu spät, weil May hat ja schon zugeschlagen und hat Torbin vergiftet, beziehungsweise Torbin hat sich selbst umgebracht. Aus Schuldgefühlen offensichtlich.
Also wir sehen zwischendurch, dass May auch das wieder bei ihm abzieht mit greif mich an, dann greift er sie nicht an und versucht sie ihn, aber er hängt so in der Luft und hat ein Schutzschild um sich herum. Er hat den sogenannten Barasch-Schwur abgelegt, dass er immer nur meditiert und nie redet und in der Luft hängt.
Und ein Schutzschild um sich bauen kann dadurch offensichtlich. Ja, hat ihm nichts gebracht am Ende. Er hat sich dann quatschen lassen, dass es doch besser ist, sich umzubringen. Wir sehen dann noch, wie Osha May noch erwischt, einem Speeder, sie will gerade abhauen. Aber dann hätte sie die Chance, sie zu betäuben, auf sie zu schießen, aber schießt dann absichtlich daneben und lässt sie
entkommen. Ich weiß nicht, ob absichtlich.
Ach komm, so schlecht schießt doch. Okay. Also, naja, viele Leute schießen schlecht in Star Wars, aber vielleicht war es auch keine Absicht. Ich unterstelle einfach mal.
Weißt du, die Sturmtruppen werden nur für ihre Präzision gelobt, weil der Rest der Welt noch viel schlechter ist.
Na, dann wissen Sie, wo das letzte Ziel von May sein könnte. Das ist nämlich dann Kelnaka, der Wookiee, der auf dem Planeten, habe ich vergessen, unterwegs ist.
Ja, aber da gibt es große Bäume auf dem Planeten, habe ich vergessen.
Obwohl die halbe Staffel auf dem Planeten spielt, gefühlt.
Ja.
Die Leute können uns das ja in den Kommentaren schreiben, wie der Planet hieß. Es ist ein Waldplanet, ein Wald- und Wiesenplanet. Mit normalen Bäumen, aber auch sehr hohen Bäumen. Und da fühlt er sich wohl zu Hause als Wookiee. Bevor sie da hingehen, gehen sie aber nochmal zurück nach Coruscant. Und klären, dass Osha unschuldig ist. Und dann dürfte sie eigentlich gehen. Aber Saul will, dass sie dabei ist, weil sie glaubt, dass er glaubt, dass sie die Einzige ist, die zu May vordringen kann. Und deswegen soll sie mitkommen auf die Mission.
Ja. Und er nimmt auch Jord und Jackie
mit. Er nimmt Jord und Jackie mit und fünf andere Jedi. Ja.
Deren Namen wir, glaube ich, nicht erfahren.
Deren Namen wir nie erfahren werden, ist auch nicht wichtig.
Fliegen zu diesem Planeten, steigen da aus und die Idee ist halt so, May will, haben wir irgendwas, das May will? Ja, sie will sicher wieder Kontakt zu Osha, also nehmen wir Osha quasi als Lockvogel auch so ein bisschen mit.
Das wird auch wieder von Meisterin Venestre geduldet, diese ganze Geschichte, oder?
Ja.
Ja.
Dann sind wir also auf Baumplanet, wo sie sich schlau machen, wo denn der Wookiee ist. Allerdings sind sie da auch erst wieder nach May und Kaimir angekommen.
Bevor sie das machen, überlegen sie übrigens noch, und Meisterin Venestra überlegt das auch, ob sie das Ganze dem Jedi-Rat berichten sollen. Und dann stellen diese ganzen Mittelmanagement-Jedi zusammen fest, dass das nervig ist, der ganze Papierkram, und sie das denen erstmal nicht verraten. Die haben ja Besseres zu tun. Wir später erfahren, auch weil die Jedi Kritik unterliegen vom Senat, die sagen, ja, aber die sind ja so mächtig und es gibt eigentlich kein Kontrollorgan. Und offenbar wollen sie unter anderem deswegen vertuschen, dass es vielleicht irgendwie Stress gibt, dass irgendwelche Jedi Dreck am Stecken haben. Dann sehen wir unter anderem Ki Adi-Mundi, der auch sagt, ja, müssen wir dem Rat nicht erzählen. Der ist doch noch nicht im Rat, spielt ja 100 Jahre früher. Übrigens, es wurde früher gesetzt, dass Ki Adi-Mundi nicht so alt ist, der Zerianer Jedi, aber jetzt ist er halt doch offenbar so alt. Ist mir ehrlich gesagt egal, dass da etwas an den Daten rumgeschraubt wurde. Vielleicht werden die auch sonst nicht so alt und er ist einfach zwischendurch in Kryostase gewesen. Was weiß ich? Ich
habe ihn eingefroren. Er steht da nur kurz rum. Ich habe so eigentlich nur gedacht, ein Zerianer. Und es ist dann irgendwie noch in Zusatzmaterial bestätigt worden, dass es Ki Adi-Mundi ist. Whatever. Es haben sich aber sehr viele Leute irgendwie daran aufgehangen.
Der andere Typ ist übrigens nicht Plo Koon, der wie Plo Koon aussieht.
Nein. Ich glaube, es ist sogar eine Frau.
Echt?
Nicht Plo Koon ist genau, eine Frau.
Nicht Plo Koon ist eine Frau. Oh, cool. Pla Kuni. Keine Ahnung.
Ich weiß nicht, wie der Charakter heißt jetzt.
Dann laufen sie halt durch den Wald und finden irgendwelche fiesen, ich glaube, sie nennen sie Umbaramotten.
Umbramotten.
Die wie Asseln um Bäume gewickelt sind, aber dann aufs Licht gehen und sich angreifen und denkt man, hey, jetzt kommt eine spannende Action-Szene, aber nein, sie zerschlagen die eine Motte mit einem Lichtschwert und geht weiter. Es ist Setup für die nächste Folge.
Währenddessen sind May und Kaimir unterwegs und May sagt, wie soll ich denn den Wookiee umbringen, ohne eine Waffe zu benutzen? Denn offensichtlich ist das die Aufgabe, die ihr Meister ihr gestellt hat.
Wir haben noch gar nicht über den Meister gesprochen.
Ja.
Wir sehen eine Szene, wo sie den Meister auf einem Wasserplaneten sieht und der sagt ihr, du musst mein Akolut werden und der Akolut tötet ohne Waffe und nur der kann das.
Und dann zündet er ein rotes Lichtschwert, damit wir wissen, dass er
ein dunkler Machtanwender ist. Ja. Nicht unbedingt ein Sith.
Und trägt einen Helm.
Und er trägt einen Helm und hat eine verzerrte Stimme. Ja, also so viel braucht man natürlich. Das ist ihr Chef, der sie auf diese Jedi ansetzt. Und warum er sagt, dass sie also ohne Waffe töten soll, erfahren wir nie, oder?
Nö, er sagt das einfach nur, weil er das will. Weil das eine Herausforderung ist.
Ja, okay.
Und May sagt, ich schaffe das nicht und ist mehr oder weniger an einem Punkt, wo sie sagt, okay, ich gebe das jetzt auf. Osha lebt. Eigentlich brauche ich meine Rache nicht. Meine Schwester lebt ja noch. Mit dem anderen kann ich schon abschließen. Ja. Ich gehe jetzt zu diesem Jedi und ergebe mich.
Richtig. Und dann ist sie auch quasi geläutert einigermaßen und verlässt ihren Sidekick und stellt ihm eine Falle. Dann hängt er wie die Helden in Episode 6 dann später an einer blöden Schlingfalle von einem Baum, der ihr Handlanger, ihr Giftmischer Kaimir. Und sie will sich dann nur vor ihrem Jedi-Meister, ihrem dunklen Meister verstecken und hofft, dass die Jedi ihr dann Schutz gewähren vor ihm. Aber gleichzeitig sehen wir dann flieht sie, glaube ich, erst in die Hütte von Kelnaka, oder?
Ja,
oder stellt fest, ich weiß gar nicht mehr, wer jetzt wohin geht, weil es ist so wirr inszeniert, wer jetzt gerade durch welchen Teil dieser offensichtlichen Soundstage, die nur 10 Quadratmeter groß ist, läuft.
Aber Fakt ist auf jeden Fall, Kelnaka ist schon tot.
Ja, also jemand entdeckt, dass Kelnaka schon tot ist, aufgeschlitzt von einem Lichtschwert, friedlich in seiner Hütte, in seinem Stuhl, niedergestreckt sozusagen.
Friedlich niedergestreckt.
Ja. Die Jedi kommen dann zu spät an. Ich glaube, May entdeckt das und Osha ist bei den Jedi. Aber so genau weiß ich es nicht
mehr.
Und
dann denken sie, May hat ihn umgebracht.
Genau, und sagen, komm raus, ergib dich. Sie sehen die Leiche erst noch gar nicht, aber sie wissen, dass sie in der Hütte ist. Werden dann aber unterbrochen von dem dunklen Meister, der sein Lichtschwert zündet und seinen Helm auf hat und sagt, hallo Jedi, das war eine Falle. Ich habe den Wookie umgebracht und jetzt bringe ich euch um. Und das macht er dann
auch. Ja, das ist ein Cliffhanger am Ende der einen Folge und in der nächsten Folge säbelt er sie alle um. Das ist eine schön gemachte Kampfszene. Während Yord gleichzeitig versucht, mit Osha in Sicherheit zu bringen und wegzulaufen.
Während er wird erstmal schwer verletzt, kriegt einen Schnitt übers Bein und dann versucht er, Osha zum Schiff zu bringen. Die überzeugt ihn aber dann wieder umzukehren, während der nennen wir ihn mal den Sith. Ja, wir wissen immer noch nicht so richtig, was er ist, aber wir vermuten, er sagt, er wäre ein Sith. Das heißt nicht, dass er ein ist, aber er säbelt erstmal all die unbenahmsten Jedi weg. Ja, dann kämpft er gegen Saul. Dann bringt er
Jackie um.
Ja, und zwar so richtig. Also nicht nur einmal durch den Bauch, sondern richtig mehrere Lichtschwert-Durchbohrungen, damit wir wissen, die ist auf jeden Fall tot.
Aber sie hat sich echt gut geschlagen. Denn es stellt sich heraus, der Helm von ihm und auch ein Unterarmschutz sind aus einem Material, das Lichtschwerter kurz schließt. Also Kortosis wurde dann auch später bestätigt, dass es das ist. Das ist etwas aus dem Expanded Universe.
Wurde auch in den Comics schon in den neuen Kanon übernommen. Aha. Da hatte Darth Vader schon mal Begegnung damit, tatsächlich.
Und das nutzt der Sith, um die Lichtschwerter von Jedi kurz zu schließen und sie dann platt zu machen. Und Jackie nutzt das dann wiederum gegen ihn. Und kriegt das Timing hin und wie gesagt, sie schlägt sich eigentlich wirklich gut, bis er dann am Ende doch die Oberhand bekommt. Aber dann zum Ende des Kampfes hin...
Aber verliert den Helm dann auch
in diesem Moment. Genau, verliert er den Helm.
Und dann sehen wir...
Es ist Kai hier.
Es ist Jason aus The Good Place.
Und dann haben wir so einen Moment, wo die Leute miteinander reden, obwohl sie eigentlich in einem Kampf sind. Saul fragt, was er ist und was das soll.
Mhm.
Beziehungsweise er sagt, du hast Jackie umgebracht. Du hast dein Kind umgebracht, woraufhin der Sith sagt, du hast sie hergebracht.
Sie mitgebracht. Guter Punkt. Ich weiß noch, das war halt eine Woche zwischen diesen beiden Folgen. Kampf beginnt und wir sehen, wer unter dem Helm ist. Und das Internet ist halt durchgedreht mit Theorien, wer es sein könnte. Die meisten haben gesagt, ja, es ist offensichtlich der Apotheker, der Giftmischer. Wer soll es denn sonst sein? Die andere Hälfte hat gesagt, es wäre doch viel interessanter, wenn es eine von den Nachtschwestern wäre. Aber die Hälfte, die sagte, es ist das Offensichtliche, hatte recht.
Es war das Offensichtliche.
Leute haben gesagt, das ist doch eine Frau. Ja, das ist so schmal gebaut. Nein, der ist einfach schmal gebaut. Er ist sehr buff, aber er ist trotzdem schmal gebaut. Ja. Da konnte man kurz glauben, es wäre eine Frau, bis seine Arme frei wurden und man seine Unterarme gesehen hat. Es gibt wenige Frauen mit solchen Armen.
Ja. Es ist wahrscheinlicher, dass es ein Mann ist damit.
Ja.
Aber...
Ja, und dann kommt Yor zurück auf Bitten von
Osha, die sagt, Osha, nein, du musst den helfen.
Versucht zu helfen und stirbt auch sofort.
Ja.
Das heißt, es ist dann am Ende Saul gegen Kaimir und Osha gegen May.
Mhm.
Und Saul überlebt nur durch die Hilfe von May, die halt diese blöden Motten anlockt, mit Hilfe von ihrer Taschenlampe, also ihrem Droiden. Und das hämmert sie dann Kaimir in die Rüstung, dieses Licht. Mhm. Und dann wird er von den Motten weggetragen, was ihn aber auch nicht wirklich anficht. Es gibt nur Saul die Chance zu entkommen. Parallel, passiert sehr viel gleichzeitig und es ist ein bisschen wirr. Parallel gibt es aber auch die Szene May gegen Osha. May hat hier die Überhand und tauscht dann Klamotten und säbelt sich ihre Frisur ab, damit sie sich als gegenüber Saul als Osha ausgeben kann. Und das klappt auch. Saul fällt drauf rein, bringt sie zu seinem Schiff. Und versucht dann mit ihr zu fliehen. Und nachdem er halt wirklich vernichtend geschlagen wurde hier, mit seinem Leben gar noch davon kommend, will er seine Padawan-Schülerin noch retten. Wir haben jetzt den Otter nicht erwähnt, ne? Also den ist ja nicht so wichtig. Da ist noch ein süßer Otter.
Ein Ottermensch.
Ja, ein Ottermensch, der ihr Spurensucher ist. Und er ist da. Er ist niedlich. Ich habe nicht ganz verstanden, was sein Deal ist, was seine Motivation ist.
Ja,
er macht seltsame Dinge zwischendurch.
Er ist an Bord des Schiffes. Das wird.
Er ist ihr Tracker.
Irgendwann nochmal wichtig. Und er.
Wird es das?
Ja, er macht irgendwann nochmal was kaputt. Was.
Ja, aber warum?
Egal. Ich weiß es nicht.
Müssen wir nicht weiter darüber reden.
Aber auf jeden Fall haben jetzt der Sith und der Jedi die Schwester getauscht.
Genau. Haben die Schülerin getauscht sozusagen. Dem Sith ist auch sofort klar. Der Jedi braucht eine Weile, bis er es checkt.
Ja, aber 5 Minuten oder so nur.
Das heißt, wir haben eine Szene auf der Heimatbasis der Sith, wo Kaimir, der versucht, Osha zur Dunkelseite zu bekehren. Und das klappt auch ganz gut, ja. Und wir haben eine Szene auf dem Schiff von Sol, der versucht, Mei zu erklären, was eigentlich los war und ihr auch erzählt, warum das alles so gekommen ist. Und
deswegen haben wir hier nochmal eine Folge Rückblick, wo wir das, was wir schon mal gesehen haben, nochmal sehen, nur erweitert.
Ja, das sind 2 Folgen, die zu 70% gleich sind, würde ich sagen. Also in der zweiten Rückblickfolge sehen wir schon alles aus einem anderen Winkel. Aber wir haben wenig neuen Erkenntnisgewinn.
Ja, doch, dass Kellnacker die Leute angegriffen hat und sowas. Also was genau passiert ist, sehen wir.
Ja, aber wenn die Folge nur 15 Minuten lang gewesen wäre und an die andere angeschlossen hätte, wäre es
auch funktioniert. Ja, aber man muss ja die Spannung aufrechterhalten. Dazu kommen wir noch zu Mystery Boxen und sowas.
Ja, wie schafft es denn Kaimir, Osha für sich zu gewinnen?
Indem er eigentlich relativ ruhig und nicht unsympathisch ist. Ich glaube auch, indem er generell relativ hot ist und einfach baden geht, nackig vor ihr.
Ja.
Und ihr.
Was auch Leute hassen übrigens.
Warum?
Ich habe einen Kommentar gelesen. Star Wars muss familienfreundlich sein. Ich will, das ist mir zu sexy. Ich will nicht, dass mein Star Wars sexy ist.
Wir sehen ein bisschen Oberkörper und wir sehen seine Waden.
Wir sehen von ihm,
alles suggeriert.
Wir sehen von ihm nicht mehr als von Kylo Ren.
Nein.
Also es wird suggeriert, dass er ganz nackt ist, aber wir sehen das nicht. Und er ist immerhin, hat eine deutlich bessere Figur als Adam Driver. Also nichts gegen Adam Driver. Ich wünschte, ich hätte eine Figur wie Adam Driver, ja. Aber er sieht seltsam aus.
Also Manny Jacinto ist wirklich lächerlich.
Genau, und er sieht einfach halt, er sieht aus wie gemeißelt, ja. Also wie eine Comicfigur.
Und indem er auch ganz ruhig einfach sagt, wer er ist und was er macht und dass er eigentlich nur in der Ruhe gelassen werden will und die Macht so benutzen will wie er. Und er hat auch eine Narbe auf dem Rücken wie von einer
Lichtschwertpeitsche.
Ja. Und er sagt auch, dass er mal ein Padawan war, aber das nicht aufgegangen ist. Also sie sieht schon Parallelen zwischen sich und er bietet ihr auch an, den Helm zu benutzen und erklärt, dass er darin selber quasi nicht sehen kann, sondern sich nur von der Macht leiten lässt, sobald er den trägt.
Und dann hat sie eine Vision unter dem Helm, so richtig Luke Skywalker-mäßig. Und sie hat die Vision, dass Mei Sol umbringen wird, und zwar auf Brandock. Und dann will sie dahin. Und dann weiß auch Kaimir, wo Sol ist, will er auch dahin. Mhm. Er will ihn umbringen, sie will ihn retten. Sie fliegt trotzdem mit dem gleichen Schiff dahin.
Es gibt nur eins.
Ja, es gibt halt nur eins.
Und dann sehen wir für 2 Sekunden, als der Sith und Osha aufbrechen, dass da noch eine dritte Person auf diesen Inseln
ist.
Im Schatten lauert. Und mit einem langen Gesicht.
Und es ist Darth Plagueis.
Ist das bestätigt, dass es Darth Plagueis ist?
Ich glaube nicht, aber es ist Darth Plagueis.
Es ist ziemlich sicher Darth Plagueis. So. Das ist ein Moon, also das ist die richtige Spezies.
Ja, wir haben noch nicht über Darth Plagueis gesprochen in diesem Podcast. Wir werden aber sehr bald über Darth Plagueis reden, wenn wir zu Episode 3 kommen. Mhm. Darth Plagueis ist nämlich der Meister von Imperator Palpatine. Ein Alien, ein 2,5 Meter großes, graues Alien von der Rasse, der Spezies, die den Bankenclan eigentlich steuert. Und wir erfahren über ihn später noch, dass er besessen davon ist, das Leben zu erschaffen, zu verlängern mit der Macht. Und dass er so mächtig ist, dass er Midichlorianer dazu bewegen kann, Leben zu erschaffen. Und das passt thematisch natürlich sehr gut zu der Geschichte um Osha und Mei. Jetzt fragen wir uns halt, wenn es Darth Plagueis ist, und ich würde sagen, zu 99% ist es Darth Plagueis, alles andere wäre einfach Quatsch, hat er seine Finger im Spiel gehabt bei der Erschaffung von Osha und Mei? Oder lernt er jetzt, will er nur aus ihr lernen, wie man Midichlorianer erschafft? Es ist natürlich auch, die beiden sind ja auch so eine Art
das will nicht gesagt, aber sie
Doppelung,
sind eine Dyade.
Doppelung, genau, in der Macht, so wie später auch Rey und Kylo, obwohl das halt scheiße ist. Ne? Aber, also da ist thematisch schon einiges verwoben. Und ich kann jetzt schon mal sagen, das wird nicht aufgelöst in dieser Staffel. Wir sehen nur diese 2 Sekunden Darth Plagueis, falls das ist. Und wir wissen nicht, wie er da seine langen grauen Finger im Spiel hatte. Da wird schon sehr massiv auf eine zweite Staffel geteased, von der wir nicht wissen, ob es sie geben wird, von so viel zum Thema, das ist ja alles in sich abgeschlossen. Das ist die größte offene Frage. Was war das jetzt eigentlich mit diesen Kindern und wie haben die jetzt ihre Finger im Spiel?
Ja.
Jedenfalls, das wird in dieser Staffel nicht geklärt.
Nein.
Ist auch jetzt erstmal egal. Das heißt, sie fliegen jetzt alle nach Brandock. Sol fliegt dahin, um May zu zeigen, was hier passiert ist.
Er will irgendwie wieder an den Ort zurück, an dem alles angefangen hat. Das ist, glaube ich, seine Überzeugung. Ja. Und er will jetzt auch ehrlich sein und dem Jedi-Rat das sagen. Aber ich glaube, das ist für ihn so seine Seele darlegen und all seine Sünden beichten.
Ja.
Und dafür will er an den Ort zurück, wo es angefangen hat.
Aber da gibt es einen richtigen Plotgrund, warum er das macht.
Ich glaube nicht, nein. Ja. Und Venestra Rho reist zurück zu dem Planeten, wo Kel Naka gestorben ist, um rauszufinden, was los ist.
Mhm.
Weil da ist niemand zurückgekommen von.
Ja. Gehen sie nochmal mit 10 Jedi hin, ja?
Ja, und lässt das untersuchen. Und sie finden dann die Hinweise und sagen, oh, hier hat jemand mit Lichtschwertern ganz viele Jedi umgebracht.
Genau, zwischendurch kommt noch eine Hilfsnachricht von Sol durch, dass das ihnen hilft, auf seine Spur zu kommen. Sie fliegen aber nochmal zurück nach Coruscant, bevor sie dann tatsächlich auf den Waldplaneten fliegen.
Strecken spielen überhaupt keine Rolle in der Serie.
Oder fliegen, weil sie hat das Gespräch mit dem Senator,
der das ist erst danach,
ganz am Ende. Das ist erst danach?
Ja. Das ist erst, nachdem alles abgeschlossen ist.
Okay. Ich dachte, das wäre davor. Weil sie holt ja nochmal ganz viele Jedi zusammen.
Also sie hat schon eine ganze Reihe Jedi mit auf dem Waldplaneten.
Okay, ich dachte, sie fliegt vorher nochmal nach Coruscant. Aber was weiß ich. Vielleicht habe ich es
auch vielleicht falsch. Vielleicht auch nicht. Aber
wir haben Teile der Serie mehrfach geschaut. Manche Folgen nur einmal. Und es ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Beziehungsweise die letzte Folge ist jetzt noch nicht lange her. Deswegen seltsam, dass wir uns offenbar an die am schlechtesten erinnern. Aber das liegt auch vielleicht daran, dass es, darüber reden wir gleich, dass es ein bisschen konfus erzählt ist manchmal. Es liegt aber vielleicht auch daran, dass wir Hirnfäule haben. Ich weiß es nicht.
Und das ist spätestens zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen.
Es ist immer spät, wenn wir irgendwas machen.
Ja,
ja, also es läuft dann darauf hinaus, sie treffen sich auf, also die vier Hauptfiguren sozusagen treffen sich auf Brandock. Es gibt ein Lichtschwertduell zwischen dem Sith und dem Jedi, in dem Saul den Sith besiegt. Es ist ein sehr cooles Lichtschwertduell.
Ja.
Mit viel Zeitlupe, was ungewöhnlich ist für Star Wars. Und es gibt halt auch Auseinandersetzungen wieder zwischen
May und Osha.
Das ist aber vor allem verbal, ne? Also die schubsen sich ein bisschen.
Aber May sagt Osha, ich habe jetzt die Wahrheit gesagt bekommen und es ist wirklich einfach so, Saul hat unsere Mutter umgebracht.
Genau.
Und er hat dich angelogen, dein ganzes Leben.
Ja, das erschüttert natürlich Osha total.
Mhm.
Das sorgt dann letztendlich dafür, dass sie das Lichtschwert von Saul aufhebt. Ist das von Saul?
Also ne? sie kommt dazu, als Saul eigentlich Kymir besiegt hat.
Ja.
Und dann kommen eben die Schwestern dazu. Und sie hebt das Lichtschwert auf. Das Schwert von Kymir ist zerschlagen worden.
Ja, genau.
Also da hat er den in Mitte abgeschlagen.
Wobei das ist ja ein Doppellichtschwert. Das kannst du zusammenstecken. Ich kann das nicht mit einem Schlag zerschlagen haben.
Hm. Also dann ist vielleicht noch der Lichtdolch im Griff drin. Aber Saul hat auch seine Waffe zwischendurch verloren und es gibt so einen Moment, wo gerade keiner handelt.
Hat er ihn ohne Lichtschwert besiegt, ne? Mehr oder weniger.
Ja.
Also es gibt ja die Szene, wo sie so über die klassische Lichtschwerter überkreuzen und dann ganz eng zusammen und dann dachte ich, wieso haut er jetzt nicht einfach beide Lichtschwerter gegen den Helm von Kymir, um sie beide auszuschalten? Aber das auf die Idee kam er nicht.
Ja.
Er macht dann Machtfuchtelzeug und besiegt ihn damit.
Ja, beziehungsweise weicht aus und
nutzt seinen Schwung gegen. Und dann im Endeffekt zerschlägt er das Lichtschwert des anderen in so einer Anime-Szene, dass sie aufeinander zurennen und dann vorbeirennen und dann siehst du, einer davon ist nicht tot, aber hat sein Lichtschwert zerstört bekommen. Wirft er seins dann weg? Ich weiß gar nicht, warum es auf dem Boden liegt.
Es ist auch beschädigt und es wurde irgendwie weggeschleudert.
Es hat, genau, wahrscheinlich ist es durch die Kartosis-Kontakt ist es beschädigt, oder? Weil es das hat dann so einen Wackelkontakt.
Ja, auf jeden Fall, wir haben die gerade erst geguckt.
Ja, komisch. Verdammt. Ne?
Also ich weiß, dass der Kampf wirklich cool war. Der war gut choreografiert und auch Respekt vor Mani Jacinto und Lee Jung-jae.
Ja.
Cool, also haben das gut umgesetzt.
Und weißt du, was halt nicht hilft? Wie gesagt, erstens ist es sehr konfus und schnell geschnitten. Also nicht die Kampfszenen, sondern die Szenen, die ineinander übergehen. Und dann hast du zwei Figuren, die gleich aussehen.
Ja.
Und die aber die Klamotten tauschen.
Mhm.
Und deswegen war ich einmal, die in schwarz ist die Jedi und die in weiß ist die Sith-Schülerin.
Ja, so oder so. Sie kommt jetzt dazu und sie hebt auch das Lichtschwert auf, aber sie fragt dann Saul, stimmt das, was May gesagt hat?
Und er sagt, ja, schon.
Also er redet sich in dem Moment, glaube ich, von der Seele. Er hat halt so lange gelogen und sagt, ja, das ist passiert. Ich bin da zwar nicht hingekommen mit der Absicht, irgendwas zu tun, aber ich musste eingreifen, ich musste mich um euch kümmern. Und dann ist das passiert.
Ja, und es war schon dumm. Ja, also es war, ich habe mich da in was reingesteigert. Es war ein Missverständnis, ein kulturelles Missverständnis, eine Verwechslung und ich habe überreagiert. Also es war schon, das hätte nicht sein müssen. Ja, also das hätte alles vermieden werden können.
Und dann bringt sie ihn um.
Ja, dann wirkt sie ihn, und zwar sie langsam.
Mit der Macht, ja. Während sie die Hand um das Lichtschwert klammert und dann sehen wir das erste Mal, was mit Kaiba passiert, wenn er mit Blut und negativen Emotionen überladen wird.
Dann wird der Kristall plötzlich von blau zu rot und sie macht ihn auch an und bedroht Kaimir damit. So, und das hat auch niemand gefallen im Internet. Warum kämpft Darth Vader mit einem blauen Lichtschwert? Nachdem er wahrscheinlich Dutzende Kinder umgebracht hat, damit.
Du musst immer noch Blut draufgeben.
Wo kommt das mit dem Blut her?
Das ist Gesetz inzwischen und in Jedi Survivor sieht man das sogar.
Das ist Gesetz, dass es auch Blut braucht.
Ja.
Also der Kristall selber muss mit Blut. Ja. Wo kommt denn da Blut drauf?
Man sieht das, deswegen, das Lichtschwert ist beschädigt, der Kristall ragt an einer Stelle raus und packt sie so hart zu, dass er in ihre Hand sticht.
Ah, okay.
Und da Blut rankommt, also man sieht das.
Und wo wird das in Jedi Survivor gesetzt?
Wenn man in Jedi Survivor, für Jedi Survivor, den Jedi aus der High Republic-Ära befreit, den einarmigen Jedi, dann nimmt er sein Schwert auseinander und lässt dann Blut auf den Kristall tropfen, um ihn rot zu machen.
Oh, wow, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Zettel.
Also das im Englischen ist es Bleeding Your Crystal, ist eine feste Setzung inzwischen im Kanon.
Seit Jedi Survivor oder war das
vorher? Nein, noch vorher schon.
In Comics wahrscheinlich. Ja. Das ist aber der neue Disney-Kanon, das war früher.
Das ist der neue Kanon.
Das heißt, es gibt gar keine roten Kristalle, sondern die sind alle normale Kristalle, die umgefärbt wurden.
Ich weiß nicht, ob das alle so sind oder ob manche Leute, also ich glaube, inzwischen ist der Kanon ja auch, der Kristall ist erst farblos und erst durch die Person, die ihn findet, nimmt er seine Farbe an. Und ich glaube, es gibt Leute, die finden direkt einen roten und andere Leute müssen ihren Kristall dann mit Blut und negativen Emotionen rot machen. Aber what do I know? Ich weiß immerhin, dass das der neue Kanon ist, wie es passieren kann.
Das ist eine Sache, die massiv geändert wurde im Disney-Kanon. Also ganz am Anfang des alten Kanons gab es schon Legenden um Kyber-Kristall. Da gab es ja auch eine ganze Story, Splint of the Mind's Eye, wo es um
Kristall geht. Aber man brauchte nicht zwingend Kyber für ein Lichtschwert.
Es wurde jedenfalls sehr schnell einfach ein Science-Fiction-Gimmick, ein Lichtschwert. Es hatte nichts Magisches an sich. Und erst jetzt wurde das wieder zu einem Fantasy-Aspekt.
Ja, diese Kristalle sind semi-lebendig.
Was halt seltsam ist, dass sie trotzdem gleichzeitig die Filme machen, in denen jeder Hans Wurst ein Lichtschwert führen kann. Aber Finn ist ja dann auch ein Jedi.
Ja, beziehungsweise die sind ja, wie gesagt, semi-lebendig und auch so halb intelligent und mit Leuten verbunden. Die können Leuten erlauben, sie zu führen oder auch nicht. Aber das ist zum Beispiel auch der Grund, warum der Darksaber sich nicht von jedem benutzen lässt, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil die ein ganz kleines bisschen einen eigenen Willen haben.
Wie macht man so einen Kristall schwarz?
Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich mit mandalorianischem Stahl? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, also was da passiert, ist nichts Neues. Es ist nur das erste Mal, dass wir es in einer Serie sehen.
Okay, also Sol ist tot. Also wie geht das dann aus? Was machen unsere überlebenden Hauptfiguren?
Die Mädels fliehen auf demselben Weg, den May ursprünglich genommen hat, also Osha sieht, wie sie da rausgekommen ist, und dann stehen sie am Ende wieder unter dem Baum, wo Sol sie ganz am Anfang der Geschichte gesehen hat.
Vor wem fliehen sie denn? Weil jetzt ist ja Venestra auf die Schliche gekommen und landet da mit ihrer Armee aus 20 Jedi.
Und Kaimir ist auch einfach verschwunden von jetzt auf gleich. Der scheint unsichtbar werden zu können. Also wir haben auch schon, als es in die Festung reinging, hat Osha rumgemacht, um die Tür aufzumachen, und er hat einfach aus dem Off gesagt, ich kriege das schon hin quasi, und war dann drin.
Er kann ganz offensichtlich die gleichen Sachen, die die Hexen können.
Ja, woher auch immer.
Als Mann ist das seltsam, aber okay.
Und als Sith. So oder so, sie kommen also über denselben Weg, den May damals genommen hat, sind dann wieder unter dem Baum, und dann kommt auch Kaimir dazu. Und dann jetzt ist die Frage, was wollen sie? Und sie tauschen jetzt wirklich im Endeffekt. May sagt, ich wollte mich eigentlich ohnehin schon stellen, ich will keine Rache mehr, ich wusste ohnehin schon immer alles, was war, und dadurch, dass jetzt alle zur Verantwortung gezogen worden sind.
Da kommt ein Hund rein. Lass uns nicht stören. Hallo Indy.
Seid ihr langsam fertig?
Wir sind noch nicht ganz fertig,
Indy. Ne? Ja, fast. Aber fast. Ich möchte eigentlich in Frieden leben. Und Osha sagt, ich bin mein ganzes Leben angelogen worden. Ich habe jetzt so einen Hals auf alle. Außerdem habe ich dieses schnieke Lichtschwert mit dem roten Stein drin. Was machen wir jetzt?
Mhm.
Also sehr, sehr flapsig gesagt, das sagt er nicht. Und dann bietet Kai mir an, hey, ich kann Mays Gedächtnis so weit löschen, dass sie nichts mehr über dich weiß und nichts mehr über mich weiß. Und dann können wir sie einfach hier lassen bei den Jedi, kümmern sich schon um sie. Und das tun sie.
Ja, und sie werden dann das neue Sith-Pärchen und gehen zurück auf ihren hübschen Wasserplaneten.
Und halten da Händchen am Lichtschwert.
Mit ihren Untermieter Darth Plagueis rumhängen, von dem sie, glaube ich, noch nichts weiß. Bin gespannt, was Darth Plagueis dazu sagt, also offensichtlich duldet Darth Plagueis, dass sein Schüler einen Schüler hat.
Mhm.
Mal gucken. Die Regel der 2 ist ja eh das Bescheuertste, was George Lucas sich jemals ausgedacht hat, weil es sich dramaturgisch so mega beschränkt.
Ja.
Ja, und Venestra nimmt dann
May mit.
May mit, dankeschön. Aber sie spürt die Präsenz ihres ehemaligen Padawan-Schülers, den sie offenbar mit der Lichtschwertpeitsche ausgepeitscht hat und weiß, dass er schuld daran ist. Ja? Erzählt aber dem Jedi-Rat später, dass Sol durchgedreht ist und alle umgebracht hat.
Ja.
Sie entschuldigt sich auch bei Sol für diese Lüge. Aber entweder glaubt sie, dass das sinnvoller ist, als zu enthüllen, dass es dunkle Seite-Machtanwender gibt. Oder es ist einfach, sie schützt sich selbst, indem sie vorgibt, nicht schuld daran zu sein, weil es für dir ist ja alles zurückzuführen auf offenbar ihr Versagen mit ihrem Padawan-Schüler.
Ich glaube, Zweiteres tatsächlich.
Ja, und also sie ist eine dumme Kuh.
Und sie redet sich gleichzeitig ein, dass es auch am besten für den Jedi-Rat ist.
Ja.
Und dann, also wir sehen, dass Osha sich ja nichts erinnert und da eigentlich ganz harmlos sitzt und dann alle sagen, tja, nicht Osha, May.
Ja.
Herrgott nochmal. May da sitzt sich ja nichts erinnern kann.
Habe ich eben schon Osha gesagt?
Wir haben es ein paar Mal im Verlauf gehabt.
Entschuldigung.
Und mehr oder weniger da jetzt einfach abhängt wohl, beziehungsweise da wird noch nicht gesagt, was jetzt endgültig ihr Schicksal ist. Also sie hat immer noch Jedi umgebracht, sie kann sich nur nicht dran erinnern. Das Letzte, woran sie sich erinnert, ist Dinge, die passiert sind, als sie 8 war.
Also tatsächlich hat sie eine Jedi umgebracht.
Sie hat ihn in Dara umgebracht.
Ja.
Torben hat sich selbst umgebracht.
Ja.
Und
alles andere war sie nicht.
Kelnacker wurde von Kaimi umgebracht, okay.
Ja, außerdem wird sie offiziell auch auf wird die Sol die Schuld in die Schuhe geschoben für alles. Von daher geht es ihr wahrscheinlich ganz gut.
Ja, und dann kommt noch ein Senator rein und sagt, Meisterin Ruo, machen Sie hier wirklich jetzt Ermittlungen, ohne dass Sie irgendjemand von der Republik Bescheid sagen? Ich finde das nicht gut, dass die Jedi einfach so Dinge tun können, ohne dass es irgendwie eine Überwachung dafür gibt.
Das ist Passen Sie auf. ganz andere Plot-Ebene, die da im letzten Folge nochmal aufgemacht wird. Dass es offenbar Stress gibt mit Überwachung durch den Senat. Und ist das jetzt eine Motivation für irgendwas, was passiert ist?
Ich weiß es nicht. Also er sagt, die Jedi machen einen Fehler. Sie denken, dass sie etwas beherrschen können, das sich nicht beherrschen lässt. Und dann fragt Venestra, was die Macht? Und er, nein, die Emotionen. Hm. Ich meine, wir haben eine Menge Jedi gesehen, die echt überhaupt keine Kontrolle über ihre Emotionen hatten.
Glauben Sie mir, irgendwann, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber vielleicht in 100 Jahren, ja, kommt vielleicht mal einer, der sich in eine heiße Senatorin verliebt, ja, und dann total durchdreht, nur weil der eine Vision hat, dass der was passiert. Ja.
Das könnte dann schiefgehen. Und dann haben wir noch so einen richtig, fast schon so einen Marvel-Teaser. Venestra geht, um mit jemandem zu reden und die Tür geht auf und sie sagt, Meister, ich muss mit euch reden. Und man sieht, es ist Yoda.
Ja, was will sie jetzt Yoda erzählen?
Ich weiß
was nicht. Möchte sie jetzt Yoda alles beichten?
Ich weiß nicht, oder sie sagt, Yoda, Meister Sol, ihr erinnert euch vielleicht an den, sah eigentlich ganz nett aus, hat sich viel um die Kinder gekümmert, hatte immer dieses etwas ausweichende Grinsen, der ist durchgedreht und hat mehrere Leute umgebracht.
Vielleicht fragt sie auch, was sie mit May jetzt machen soll oder wie sie mit den Senatoren umgehen soll, keine Ahnung. Denn im Grunde haben wir ja, das war das, was alle von Anfang an gesagt haben, im Teaser wurde ja schon gezeigt, dass wir ganz viele Jedi gegen einen Rot-Lichtschwertträger vermutlich einen Sith haben. Und dann haben alle gesagt, ja, und halb im Witz, dann werden die wohl alle sterben, diese Jedi, weil das darf ja keiner erfahren. Es wird gesetzt in Episode 1, dass die Jedi davon ausgehen, dass die Sith seit 1000 Jahren vernichtet sind. Ja?
Mhm.
Das ist das, also es ist ein bisschen seltsam. Sie sagen, sind seit 1000 Jahren vernichtet und sie sagen, es gibt immer 2 davon. Was ist es jetzt? Weil die sind gleichzeitig haben die Sith ihre Vernichtung vorgetäuscht und die Regel der 2 eingeführt. Also.
Ja, eben müsst du nochmal schauen. Seit 1000 Jahren sind keine Sith mehr gesichtet worden oder
ja,
so.
Ja,
ich weiß
genau.
es nicht mehr.
Und wenn, dann sind sie immer zu zweit, ja. Und dann hieß es ja, aber das würde ja Episode 1 völlig untergraben, wenn wir jetzt hier plötzlich diesen Konflikt 100 Jahre vorher schon haben. Und tatsächlich wird es so gelöst, dass einfach alle Jedi, die den Sith sehen, sterben.
Und May wird das Gedächtnis gelöscht.
Und die einzige Frau, die es vermuten könnte, lügt. Und Ki-Adi-Mundi, der zwischendurch als Beispiel gebracht wurde für der Depp, ja, der hat das offenbar wieder vergessen, kriegt davon einfach gar nichts mit.
Nee, der ist nur einmal bei einem Gespräch dabei, als es noch heißt, ja, wir wissen nicht, was passiert. Ja,
dem wird dann gesagt, nee, das war nicht so. Das war der bescheuerte Meister Soul hier, der war eh seltsam. Den haben wir in den Nerven Kinder gelassen. Ja, das ist natürlich nicht schön für das Andenken von diesem Jedi, aber er hat ja auch wirklich Scheiße gebaut und sich von seinen Emotionen leiten lassen. Und zwar anders als Anakin. Das war ja weniger selbstsüchtig. Also es war auch selbstsüchtig. Und es wird ja auch von Anfang an gesagt, dass, hey, dass ihr so eine Bindung zu euren Padawan immer habt, das ist aber nicht cool. Ich glaube, sogar Venestra sagt das zu ihm. Ja, da müsst ihr mal ein bisschen aufpassen, dass ihr ein bisschen weniger emotional seid. Wenn ihr nämlich macht das wie ich, wenn ihr euch ein Padawan nervt, dann peitscht ihn aus und werft ihn aus dem Fenster. Keine Ahnung. Aber seid nicht anhänglich. So anhänglich. Ja, beides scheint keine gute Wahl zu sein.
Ja, also.
Das war The Acolyte, Staffel 1. Und
wir haben über eine Stunde gebraucht, um das nachzuerzählen.
Ja, es ist ja auch eine wirre Handlung. Das ist ja das Hauptproblem. Sie ist dafür, dass so viel Plot drin ist, ist es gar nicht so viel Story, weil die Themen sind eigentlich sehr plump und auch nicht so neu. Das Thema, wie wär's, wenn wir zwei Geschwister nehmen und sie auf die entgegengesetzte Seite der Macht setzen oder auf verschiedene Seiten eines Konflikts setzen, ist ja so alt wie Geschichten sind. Und auch, wurde auch in Star Wars schon mehrfach gemacht, in Comics und sowas. Dass sie dann einfach zwischendurch den Platz tauschen, ist auch nur logisch, ja, dass man dann,
wenn sie identisch sind, ja.
Dass wir das koppeln mit, sie wurden aus der Macht geboren, daraus wurde nicht viel gemacht. Das ist halt Kram für eine zweite Staffel, würde ich sagen. Und ja, ist da noch irgendwas thematisch drin, über was man groß reden muss?
Die Jedi sind Kacke.
Die Jedi sind Kacke und intrigant und
und sollten in ihrer Macht eingeschränkt werden.
Genau, ja, der Senator hat recht. genau, sie vertuschen, dass sie Mist gebaut haben. Sie mischen sich überall ein, das sollten sie nicht. Ja, das passt aber, finde ich, ganz gut zu der Aussage, die George Lucas ja auch in den Prequels schon getroffen hat.
Wobei ich schon zugeben muss, ich habe schon so dieses so, ich hätte gerne mal einfach Leute, die Guten sind. Können wir einfach jemand haben, die Guten sind?
Das ist das Problem, du hast jetzt keine starke Identifikationsfigur in der Serie, außer Jackie. Und die ist ja nur die halbe Staffel dabei. Und du magst May und Osha nicht so wirklich als Charaktere.
Nee.
Und alle anderen sind halt wirkliche Idioten oder Arschlöcher.
Also, ich mochte Saul und Jackie.
Ja, aber am Ende ist er halt wirklich hat er echt auf einem Level Mist gebaut, wo man sich mit ihm
schwer identifizieren kann, denkt,
oh Mann, war das nötig? Du bist doch eigentlich kein schlechter Kerl. Wieso hast du so eine Scheiße gebaut? Und also man mag ja auch irgendwann den Sith Lord ein bisschen, oder? Mhm. Auch wenn er Kinder umbringt, der hat ja schon recht von wegen, ja, bring sie halt nicht mit in den Kampf. Aber er bringt ja offenbar alle möglichen Leute um und von wegen, ich will nur alleine gelassen werden. Das stimmt ja offenbar nicht.
Nein, ich meine, er ist losgezogen, um seine Schülerin zu begleiten, während sie Morde begeht.
Ja.
Und Jedi in eine Falle zu locken.
Wie kann das denn Darth Plagueis billigen, dass er das macht? Er lenkt ja Aufmerksamkeit auf sich. Was ist denn Plagueis Plan?
Jetzt sind wir
schon bei. Was ist eigentlich Plagueis Plan?
Ich glaube, Plagueis hat mitbekommen, es gab da diese Vergenz.
Ja.
Und wir haben nur eine Hälfte davon gefunden. Also erst treibt die auf. Irgendwann muss ja Kai mir Kontakt aufgenommen haben.
Ich will das haben, um es zu studieren, weil ich Leben erschaffen aus der Macht. Ja, ich will den Auserwählten schaffen. Ja.
Genau. Besorg dir dieses Mädel und bilde sie aus. Und dann, sobald klar wird, es gibt auch Osha, ich will sie beide im Endeffekt.
Ja, aber sie wirken ja einfach davon überrascht, dass Osha auf ihre Spur kommt, oder? Oder ist Kai mir nicht überrascht?
Ich glaube, Kai mir ist nicht überrascht. Nein.
May ist überrascht.
Ja.
Ja.
Kai mir schaltet ja sofort um, als er befragt wird und tut auf harmlos.
Und eigentlich, ich glaube, dass Kai mir dann Kanaka tötet, ist seine eigene Angst vor Darth Plagueis. Mhm. Er will das gar nicht. Denn der Auftrag, töte den ohne Waffe, kommt ja wahrscheinlich nicht von Kai mir, sondern von Darth Plagueis, weil der nicht will, dass jemand mit einem roten Lichtschwert rumläuft. Weil das würde ja passen zu dem, wir dürfen uns nicht offenbaren.
Ja.
Ist das logisch? Habe ich da was Logisches gesagt?
Ich glaube, das ist halbwegs logisch, ja.
Schön, dass man beim drüber reden noch. Wahrscheinlich ist das ganz vielen Leuten schon viel früher ganz offensichtlich aufgefallen, aber naja.
Ja. Also, wir versuchen hier bei The Good Batch ja über die Sachen zu reden, die wir mögen, aber wir müssen auch über die Schwächen der Serie reden, die groß sind. Ja, einer davon hast du schon erwähnt, nämlich dass wenige Charaktere einen wirklich sympathisch sind.
Genau, die andere habe ich auch erwähnt, dass sie konfus ist. Also das Netz hasst die Serie, ja? Also nicht das Netz. Sagen wir so, es hat auf Rotten Tomatoes hat sie 80% von Kritikern. Das finde ich ein bisschen hoch. Und sie hat 15%, es ging ein bisschen hoch heute, 15% von Fans. Und das sind zigtausende Reviews, von denen unglaublich viele einfach Ein-Sterne-Reviews sind von Leuten, die sagen, diese woke Scheiße macht mein Star Wars kaputt. Es sind aber auch Leute dabei, die sagen, es ist einfach wahnsinnig schlecht geschrieben und schlecht gespielt und ist billig und es wirkt wie eine dumme Fanfiction. Die Leute, die sagen, das ist woke, genderqueere Ideologie, die können sich von mir aus alle ins Knie ficken und sterben gehen.
Legt euch gehackt.
Die Leute, die sagen, es ist schlecht geschrieben und inszeniert, die haben nicht Unrecht. Nicht völlig. Es hat Momente, aber ja.
Ja, ich finde, es ist schlecht gespielt, kann man nicht sagen. Ich finde, all das, also Amandla Stenberg muss natürlich eine Menge tragen mit zwei Rollen und da finde ich es nicht immer besonders scharf getrennt. Also das ist auch so eine Sache. Osha und May.
Ich wechsle sie ständig.
Ja, es wird ja noch gesagt, sie sind dieselbe Person in der Macht, nur in zwei Körper aufgeteilt im Grunde. Und das vielleicht ist das dann auch Absicht, aber es ist so, welche tut jetzt was und warum? Ich kann nicht nachvollziehen, mal größtenteils, was ihre Emotionen sind und was ihre Beweggründe sind, Dinge zu tun.
Ich verstehe oft Motivation.
Und sie wechseln auch ganz oft so, May von, ich muss die alle töten zu, nein, ich stelle mich jetzt den Jedi.
Das ist wie in einem Piratenfilm, aber da passt es halt. Und dann hast du so Tricks wie, ich schneide mir jetzt schnell mit Lichtschwert die Haare ab, dann sehe ich genauso aus wie meine Schwester. Und außerdem lege ich damit das Mal auf meiner Stirn frei und der fällt trotzdem drauf rein.
Ja, aber für 5 Minuten. Ja, nein, okay, ein bisschen länger. Sie laufen aus dem ganzen Wald raus.
Es ist auch so ein Punkt, sie sagen zwischendurch, wir laufen seit 3 Stunden durch diesen Wald und dann wird es schon dunkel. Währenddessen sehen wir aber, wie die andere Gruppe von Coruscant aus den Planeten fliegt, erst mit den Einheimischen redet, rausfindet, wo Kilnacker wohnt und dann auch durch den Wald läuft, sie gleichzeitig an der Hütte.
Sie machen sehr lange Pause.
Also, zwischendrin. Zeit spielt gar keine Rolle in der Serie.
Das ist auch das Pacing und Timing ist an so vielen Stellen wirr.
Das ist mein Hauptproblem. Kaputt, ja. Das Pacing ist mein Hauptproblem mit der Serie und das ist mit allen Streaming-Serien für mich ein Problem. Weil meistens ist es zu langsam. Ich habe das Gefühl, die saugen mich aus. Sie wollen, dass ich länger hier sitzen bleibe und ihren Abo-Dienst abonniere. Hier ist es mir teilweise viel zu schnell.
Ja.
Und es ist das Pacing von Episode 9. Szenen fangen schon an, während die Wischblende läuft.
Ja, der Schnitt ist teilweise ganz weird. Und genau, Wischblenden, wo keine hingehören.
Genau, also Wischblende suggeriert ja, hier ist Ortswechsel oder ein Zeitwechsel. Aber einfach nur, wir schneiden um von Leute stehen im Hof, Leute stehen vor der Tür. Das braucht keine Wischblende. Das ist ein normaler Schnitt. Das ist wirklich Grundschulwissen für Cutter. Da gehört keine Blende hin. Da hat jemand Star Wars Schnitt angeguckt und sich da, Star Wars ist, wenn ich immer eine Wischblende mache. Nein. Erstens, Wischblenden sind sowieso Schrott. Ja, also es ist, geht nur in Star Wars. Es ist nirgendwo sonst erlaubt. Ja.
Es ist knapp über der Sternchenblende.
Ja, das ist, oh Mist, ich habe 2 Totalen. Wie kann ich die jetzt ineinander rein? Naja, dann mache ich halt eine Wischblende. So ist das geboren. Es ist wieder, das ist der Jump-Cut der 40er Jahre. Ja? Weil das ist ja aus Flash Gordon.
Aus Not geboren.
Hat das George Lucas übernommen. Und weil er es übernommen hat aus einer alten Serie, ist es eine Hommage. Aber jetzt ist es eine Hommage an was George Lucas gemacht hat und die Person, die es gemacht hat nicht verstanden, warum und wie es eingesetzt wird. Und das tut mir weh, das tut meiner Cutter-Seele weh. Und es tut auch, wie gesagt, das Pacing wird dadurch halt noch schlimmer gemacht und es ist nicht nötig. Ich verstehe nicht, warum die Folgen so kurz sind. Man hätte die 10 Minuten länger machen können, dann wären die vom Pacing her ein bisschen wie der Mandalorian, aber ich glaube, sie hatten einfach Angst, dass das Zielpublikum, wie gesagt, High Republic ist eher für Gen Z, ja, dass die Geduld verlieren, wenn es nicht bam, 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 bam ist.
Ja, ich weiß es nicht, warum sie sich da beschränkt haben auf 1/2 Stunde pro Folge.
Manchmal sind es 40 Minuten, aber meistens eine 1/2 Stunde.
Aber es ist irgendwie gleichzeitig zu gedrängt und dann in anderen Momenten wieder zu lang. Es gibt auch immer so ein paar Phasen, wo es dann eine ganze Weile funktioniert.
In Kämpfen vor allem, die Kämpfe sind toll.
Die Kämpfe sind gut, ja.
Ja. Und wir sind wieder sehr negativ, aber wir sind immer noch viel positiver, als das Internet ist.
Ich habe ja gesagt, wir müssen über die Dinge, die man wirklich kritisieren kann, reden. Und bevor wir über die Sachen reden, die wir gut finden. Also,
genau, also ja, Plot. Plot ist einfach Mucks. Entschuldige, viel von dem Plot ist.
Ja, also da ist ganz viel
passiert Dinge, weil.
Ja, vor allen Dingen, wir haben es ja jetzt chronologisch erzählt. Stattdessen gibt es, so wie es uns präsentiert wird in der Serie, 2-mal Rückblicke, die aber zu 50% einfach gleich sind.
Mhm.
Von dem, was passiert, nur mit einem anderen Blickwinkel. Und es wird ganz viel so, oh, wer könnte das sein? Oh, warum könnte dies passiert sein? Ist Osha jetzt doch die Mörderin? Ha, nein, doch nicht. Und wer trägt eigentlich den Helm? Was ist mit den Hexen passiert? Es sind ganz viele Mystery Boxes.
Noch ein Learning aus J.J. Abrams Film. Ja, Star Wars braucht keine Mystery Boxen. Die Originaltrilogie hatte keine. Es war nie, die ganzen Reveals und Twists waren deswegen gut, weil vorher niemand gefragt hat. Ja, sonst hättest du das ja alles, wenn die große Frage von Episode 4 und 5 gewesen wäre, wer ist eigentlich Luke Skywalkers Vater? Da hätten doch alle gesagt, ja, mal überlegen, wer könnte es denn sein?
Wie viele Charaktere gibt es denn mit Namen?
Obi-Wan, Tarkin und Vader. Einer von den dreien wird es wohl sein. Oder?
Ja.
Nein, es war eigentlich Onkel Owen, der wollte nur nicht sein Vater sein.
Ah,
was weiß ich. Oder... Ja, hätte das nie diesen Impact gehabt. Diese legendärste aller Filmszenen hätte nie diese Wirkung entfaltet. Mystery Boxen sind ein scheiß Device, um Stories zu erzählen. Es ist die billigste Form des Spannungserzeugens und das funktioniert am Ende nie. Das hat bei Rings of Power auch nicht funktioniert. Wer ist eigentlich Sauron? Ist das Gandalf oder ist es nicht Gandalf? Ja, natürlich ist es Gandalf.
Was? Olorin.
Ja. Und hier genauso, ja, also... Ich habe ja dieser Serie noch versucht, ein bisschen Ehre zu gestehen, dass ich mir dachte, es wird nicht immer die billigste Antwort sein. Aber es war sie immer. Wer ist unter der Maske?
Der Typ, von dem alle denken, er ist unter der Maske.
Der Typ. Was waren die anderen? Was ist mit den Hexen wirklich passiert? Die Jedi waren schuld. Was war noch? Viele Sachen sind auch nicht geklärt worden.
Ist Osha die Mörderin? Nein, es gibt eine Zwillingsschwester.
Ja gut, das war sofort klar. Mhm. Also... Das wurde ja sogar in den Trailern schon gesagt oder in dem Hintergrundmaterial. Die Sachen, die mich interessieren, sind nicht geklärt worden. Und die Fragen, die in der letzten Folge auch geklärt wurden, wurden eigentlich schon in der 7. Folge aufgeklärt. Deswegen die 8. Folge eigentlich nur noch ein Wir arbeiten das jetzt ab war. Und ich hatte die ganze Zeit so ein beklemmendes Gefühl, weil ich mir dachte, es gefällt mir alles nicht. Es ist gut gemacht. Die Action ist gut gemacht. Aber was ist jetzt mit den größeren Zusammenhängen und irgendwie... Mir gefällt nicht, wie sich die Charaktere jetzt noch entwickeln, die letzten Minuten und wo das drauf hinsteuert. Ich will das so nicht. Ich bin nicht glücklich damit. Und die Sachen, die mich wirklich interessieren, die werdet ihr nicht beantworten in dieser Staffel. Ihr teast mich nur auf die zweite Staffel, die es wahrscheinlich nicht geben wird, weil der Fan-Backlash so groß ist, wegen Review-Bombing und an den Arschlöchern, die Serie schlechter reden, als sie ist. Und ja, wir reden sie auch gerade schlecht.
Deswegen.
Ich finde sie auch nicht gut. Ja, aber ich finde sie auch nicht scheiße. Ich habe sie trotzdem gern geschaut.
Ja. Jetzt hast du es dir von der Seele geredet?
Ja, genau. Jetzt können wir über die guten Sachen reden.
Ja, einmal tief durchatmen.
Hm? Warum
die Acolyte... Ja, tief durch. Sehr gut. Oh nein, er ist der dunklen Seite verfallen. Weil man ihn zu viel geteased hat.
Weil ich zu viel die Acolyte geschaut habe.
Ja, wegen Mystery Boxen.
Ich finde Ahsoka nach wie vor die schlechteste neue Star Wars Serie, weil sie einfach nur Plot für eine Folge hat, die auf... Was waren 6 oder 8 Folgen gestrickt
worden? Ja.
Ich mag Ahsoka aber trotzdem. Ich mag da die Figuren. Und das, also, das ist das Problem. Ich mochte hier, da hast du schon, ich mag die Figuren nicht so sehr. Ich glaube, ich mochte Indara, aber wir wussten ja schon, sie stirbt ja in Minute 5.
Ja.
Die
ist die einzige wirklich vernünftige Jedi. Ich mag durchaus auch die Hexenchefin. Mutter Anisea. Die ist ja durchaus.
Ja.
Die ist vernünftig und
aber das sind ja alles keine cool. Handlungsträger.
Ja. Ganz kurz noch zu den Hexen.
Ja.
Die machen da so einen Gesang.
Oh Gott.
Und es ist, man möchte da eigentlich hingehen und sagen, Ladies, okay, stopp, Moment.
Wir machen den Gesang jetzt nicht nach. Das können haben genug Leute gemacht.
Können wir nochmal drüber reden, ob wir vielleicht ein cooleres Ritual entwickeln können
aber
mit einem besseren Text?
Das ist ein Hexen-Frauen-Ritual, da müssen sie schief singen. Ich habe mich selber gefragt, ob mich dieser Gesang nur deswegen stört, weil das Frauen sind. Ich habe überlegt, würde es genauso cringy sein für mich, wenn es Männer wären. Ich komme zu dem Schluss für mich, ja. Es ist völlig egal. Es hat nichts mit Sexismus zu tun. Es war einfach peinlich.
Als Frau, die unter Leuten aufgewachsen ist, die sich Hexe genannt haben,
oh Gott,
das war kein guter Text.
Nee,
auf keiner Sprache. Das hätte sich wenigstens reimen können.
Ja. Nee, es war fremdschämig.
Ja. Und dafür haben sie coole Klamotten an.
Ja, alle Klamotten sind super.
Ja.
Darf ich nochmal über Gesang reden?
Ja.
Wir haben Abspann-Songs, Maigi. In einem Star Wars-Abspann haben mindestens 2 Folgen einen Abspann-Song. Einmal ist es ein seichter Pop-Song.
Stimmt,
und einmal ist es halt nochmal der Ritualgesang in etwas weniger schlimm.
Ja.
Und das ist. Ja, ich weiß, Star Wars muss modernisiert werden, aber.
Hm.
Weißt du noch, es gab mal, nein, ich habe sie nur, es war nur ein Fiebertraum. Es gab eine Serie in meinem Kopf namens Willow. Es gibt keinen Beweis dafür, dass sie jemals existiert hat, denn Disney hat sie aus dem Bewusstsein aller Menschen gelöscht. Ich fand sie, war auch nicht gut, aber ich mochte sie trotzdem, weil ich einige der Figuren mochte und ich fand sie sympathisch. Sie war aber handwerklich scheiße. Und die hatte auch seichte Popsongs im Abspann. Und ich verstehe nicht, warum Disney den gleichen Fehler nochmal macht. Ich habe schon Angst, dass sie The Acolyte auch löschen vom Streaming-Service. Weil das sehr viel gemeinsam hat mit Willow. Es ist besser als Willow. Es ist runder. Willow hat ja noch so
aber Sachen. Aber dann bleibt immerhin dieser unserer Podcast und Unmengen an Aufregungskontent.
Millionen Rant-Videos, ja. Und die fantastischen Obi-Wans Geist reagiert auf die Acolyte-Videos.
Ja, da müssen jetzt wohl alle sterben.
Die sind wirklich toll. Auch wenn die ein bisschen bissig sind. Es tut mir leid, dass wir so negativ werden, ne? Das ist The Good Batch. Wir müssen jetzt ganz viel gute Sachen über diese Serie sagen. Also,
ganz, ganz viel von dem Design gefällt mir extrem gut.
Ja.
Ich mag diesen ganzen Hexen-Coven auch.
Ja.
Ich finde es schön zu sehen, ja, es gibt durchaus Leute, die die Macht auf andere Art und Weise nutzen. Mhm. Bisher hatten wir die Datumir-Hexen. Und es gab im alten Kanon auch durchaus mal Erwähnungen von Leuten, die auf andere Art und Weise auf die Macht zugreifen. Mhm. Und sie verwenden.
Da habe ich auch schon Leute gehört, die sagen, die sind nicht die Datumir-Hexen, die sind die Jensarai.
Ja.
Aber das ist jetzt ein Deep Cut.
Very Deep Cut.
Ja.
Also aus dem Legends-Kanon.
Ja.
Und die Galaxis...
Hast du richtig ausgesprochen eigentlich?
Das weiß ich nicht.
Okay. Ich habe eine Miniatur davon irgendwo. Oh. Ja.
Die Galaxis ist so groß und die Jedi sind insgesamt auf die Anzahl an intelligenten Lebewesen gezählt so wenige, dass es eigentlich nur absolut naheliegend ist, dass es andere Traditionen gibt, die Kinder ausbilden, die machtsensitiv sind. Und ich fand es auch cool, dass es dann ein reiner Frauenorden war, dass die ihre eigenen Riten hatten, ihre eigenen Gebräuchlichkeiten und dass die auch durchaus Fähigkeiten entwickeln, die dem Jedi-Orden eben nicht zugänglich sind, wie ihn teleportieren und in dem Fall eine Vergenz erzeugen.
Ja.
Finde ich vollkommen okay. Fand ich auch relativ cool gemacht. Das Design überhaupt von Mutter Aniseia mit den Tattoos im Gesicht und der Frisur und den Roben, total, also visuell extrem beeindruckend. Ja. Die Schauspielerin bringt das auch mit einer immensen Würde und gleichzeitig Wärme rüber. Ja, sieht
wirklich umwerfend aus.
Ja, Jodie Turner-Smith, super.
Noch nie von ihr gehört vorher, aber...
Weiß ich nicht, aber jetzt bin ich Fan.
Ich habe von den wenigsten Leuten der Serie bisher gehört, außer von Jason aus The Good Place.
Stimmt, du hast...
Ich habe auch Squid Game nicht geschaut.
Squid Game nicht geguckt.
Carrie Ann Moss natürlich, ja, jeder kennt Carrie Ann Moss, aber... Ich dachte halt, sie ist auf dem Cover, auf dem Plakat und dann stirbt sie in Minute 5. Und dann, okay, ja, toll. Das war, aber sie kommt ja noch mal in Rückblicken vor.
Und ich finde auch ganz, ganz viel von Stimmung, die aufgebaut wird, funktioniert wirklich gut. Das Haus von Kelnaka, das so in einer Ruine im Wald überwuchert ist.
Ich meine, es ist alles ganz offensichtlich ein Studio.
Das ist für mich aber vollkommen okay.
Es ist ein Star Trek Studio. Also, es ist auf dem Niveau von TNG.
Nein, es ist besser.
Nur ein bisschen.
Ja. Doch deutlich besser. Aber das sind wirklich so lebende Pflanzen.
Es ist nicht so gut wie ein Star Wars Studio sein, Leute. Vergleich's mal mit Dagobah.
Ja, okay.
Und du siehst eine Beleuchtung immer. Das hat das Problem, Dagobah war immer Nacht. Kannst du viel einfacher sagen, das ist ein echter Sumpf. Hier war Dämmerung. Das sieht fake aus, wenn es keine echte Dämmerung aus ist. Aber
ich mag auch eben sehr, sehr die Stimmung auf dem Planeten, wo der Sith sich versteckt.
Mhm.
Vor allen Dingen, da gibt es so kleine Viecher, die dann zwischendurch immer, wenn wir...
Antipox.
Wenn wir Establishing-Shots haben, die uns sagen sollen, wir sind wieder auf diesen Inseln.
Ja.
Die sehen aus, als wären die direkt aus einem Möbius-Comic gekrochen. Ja, ja. Das sind so kleine, haarlose, federlose, vogelartige Viecher, die aber auch Rüssel haben und so kleine Knopfaugen.
Die mochtest du sehr gerne.
Und ich liebe sie. Sie sind Püppchen, ne? Sie sind toll. Ja, ich glaube, sie sind echt. Oder wenn es CGI ist, ist es wirklich hervorragendes CGI.
Der Planet ist Anti-Anchto sozusagen.
Anti-Anchto,
oder vielleicht ist es das auch. Kann ja auch sein.
Haben durchaus auch Leute vermutet, dass es Anchto ist, ja.
Ja.
Es ist ein Skellig-Planet.
Ich hatte Gänsehaut, als Darth Plagueis zu sehen war. Falls es Darth Plagueis ist, wenn das nicht ist, nehme ich meine Gänsehaut zurück. Ich hoffe, dass das...
Geht das?
Also die Idee, dass er das Wissen, den Auserwählten zu schaffen, von irgendeinem obskuren Machtnutzer-Hexenzirkel hat, gefällt mir sehr. Und wenn das in der zweiten Staffel, falls es sie nicht gibt, nicht geklärt wird, wird es mit Sicherheit Comics geben, die uns das dann erklären.
Ist es jetzt mein Headcanon? So.
Aber ich fand ihn wirklich geil. Also das, wie Darth Plagueis aussah,
Ja.
Hat mir,
creepy, das ist der beste Moment im Dunkeln Zeit. Mit diesem langen Moon-Gesicht.
Ja. Ich mochte das Design des Helms, hat mich an den Batman, ja, der Lacht erinnert, ganz stark.
Ja. Er wurde zwischendurch, nannte das Internet ihn Darth Grin.
Ja.
Das sieht, da sind so Schläuche drin, die aussehen wie Zähne.
Genau.
Also ganz fieser Look. Das generell, wir haben schon drüber geredet, dass die Kampfszenen so gut sind, aber auch einfach der Einsatz von Cortosis von ihm. Er headbuttet ein Lichtschwert aus. Das ist einer der coolsten Moves.
Es sind die besten Kampfszenen, die ich, glaube ich, seit langem... Vielleicht sind es die besten Kampfszenen überhaupt in Star Wars bisher.
Mhm.
Also mir fällt jetzt nicht ein, was ich besser
finde. Sie sind nicht so unglaublich durchchoreografiert wie Episode 3 zum Beispiel. Wo du weißt, die machen das einfach alle... Also wo du merkst, es ist alles auswendig, es ist sehr, weil es so perfekt ist. Es ist
zu lang. Ich mag den Kampf natürlich trotzdem. Mein Lieblingskampf ist natürlich immer noch Episode 4, weil das ist einfach unglaublich bedrohlich. Da ist keine durchdachte Choreografie drin, da springen sie nicht hin und her. Aber ich habe immer Schiss, wenn Darth Vader auftaucht. Über die Sequel-Kämpfe müssen wir nicht reden. Die sind zwar gut choreografiert, aber es ist halt, die sind halt völlig zahnlos, weil die Lichtschwerter einfach nur leuchtende Keulen sind. Und hier wird sehr schnell klar, dass sie tödlich sind, die Lichtschwerter. Also ich bin froh, dass Disney sich mal gezeigt hat, dass man von einem Lichtschwert Respekt haben muss.
Ja. Generell die verschiedenen Stile, da hat auch wirklich jemand nachgedacht und sowohl realweltliche Kampfstile als auch die ja inzwischen schon sehr etablierten Jedi-Stile gut miteinander vermengt. Und dann haben Leute sich wirklich brutal reingekniet. Daphne Keen, Manny Jacinto und Lee Jung-Jae. Ich möchte nicht wissen, wie lange die trainiert haben, damit das so aussieht, inklusive Einsatz der Macht. Das heißt, die Leute müssen da an den Stahlseilen gehangen haben, während sie... Aber es ist nicht übertrieben. Da flippt also keiner vierfach über den Kopf von jemand anders rum. Aber es sind so Sachen wie eben mal über einen Innenhof drüber wegspringen und dann so rutschend gleiten zum Stehen kommen.
Ja.
Das ist... Du
hättest da Bock drauf, sowas auch mal zu machen, oder? Du hättest Bock, mal für 4 Wochen nichts anderes zu machen, als für eine Kampfszene zu trainieren und dann da in so Seilen
rumzugehen. Aber ich bin dafür nicht gut genug. 4 Wochen würden nicht reichen und niemand gibt mir so eine Rolle. Warum auch immer, ich weiß auch nicht. Vielleicht, weil ich keine Schauspielerin bin. Aber ja, natürlich. Wie cool ist das denn?
Du bist eine sehr gute Schauspielerin, Maggie. Ich durfte ja schon oft mit Maggie filmähnliche Produkte herstellen und von allen Leuten, die da mitgespielt haben, war sie immer die Beste.
Ich bin okay dafür, dass ich keine Ausbildung habe.
Selbst Leute, die eine Schauspielausbildung haben, sagen, dass du gut warst. Zum Beispiel Tommy Krapweis.
Das stimmt. Das war nett.
Ja.
Es gibt ein paar Dinge, die kann ich. So, ja. Egal. Aber hier geht es nicht um mich, sondern es geht darum, dass diese Leute das wirklich gut gemacht haben.
Ja. Alle Raumschiff-Szenen haben mir gefallen, die Raumschiff-Designs, die kleinen Raumschiff, es war ja kein Kampf, wir hatten eine kurze Verfolgungsjagd in dem Mond.
Die haben wir gar nicht richtig Gürtel nacherzählt.
Nee, es war auch nicht wichtig. Also sie trennen sich und Saul jagt May durch den Gürtel, durch
das,
den
des Mondes.
Mondes,
die Ringe des Mondes.
Die Ringe.
Ja, das Raumschiffdesign fand ich auch insgesamt sehr gut. Es sind neue Schiffe, sehen aber trotzdem super Star Warsig aus. Mhm. Das ist immer schwer zu treffen. Und auch so Sachen wie, dass der Jedi-Orden, obwohl schon offensichtlich schon lange Tradition hat, davon Schiffe aufzuteilen in den Teil, der den Hyperraumsprung macht und dann einen kleineren Teil, der wendiger ist und leicht landen kann. Also ähnlich wie später die Jedi-Jäger mit ihren Hyperraumringen.
Ja.
Also das ist alles recht cool. Es gab Leute, die haben sich darüber aufgeregt, dass es außerhalb eines Schiffes ein Feuer gibt. Jetzt könnte man natürlich länger ausholen mit es ist immer schon in Star Wars Dinge explodiert und zweitens könnte man dann noch weiter ausholen und sagen, Flammen entstehen dort, wo ein Brennstoff ist und etwas, das eine Oxidation dieses Brennstoffs ermöglicht. Was glauben die Leute, wie denn der Antrieb eines Space Shuttles auch außerhalb der Atmosphäre funktionieren?
Die Executor Episode 6 stürzt auf den Todesstern. Sie brennt die ganze Zeit aus dem Cockpit raus.
Ja,
hat sich bisher niemand drüber beschwert, glaube ich.
Ja. Aber das ist, also die Schiffe sind so cool und durchdacht und haben coole Interieurs auch, die Räume, die da drin sind. Und trifft, finde ich, auch eine sehr, sehr gute Formsprache, um zu sagen, das ist High Republic. Das ist vor dem, was wir schon kennen. Das ist alles... Es ist alles an den Punkt gekommen, wo es so funktioniert, weil es sehr, sehr lange erprobt ist, aber es ist alles auch noch richtig gut in Schuss.
Weißt du, an was mich das Design teilweise erinnert? An so 20er Jahre.
Ja.
Und das ist Absicht.
Ja, natürlich. Es soll so die goldene Ära kurz vor dem Zusammenbruch darstellen.
Genau, ja. bisschen Dekadenz, aber trotzdem, also Stil, aber trotzdem formwahrender Stil. Ja, wenn ich die ohne Ton guckt hätte, die Serie, hätte ich wahrscheinlich keine Probleme. Nein, also es war für mich ein Wechselbad der Gefühle. Die ersten zwei Folgen fand ich super. Dachte ich mir, das könnte die beste Star Wars Serie werden. Dann fand ich die dritte aber wirklich furchtbar. Das war die erste Rückblickfolge. Mhm. Die vierte nur wenig besser, weil die vom Pacing her die allerschlimmste war. Und ich auch nicht wusste, das Problem ist, die vierte und fünfte hätte man nicht auseinanderreißen dürfen.
Ja.
Vier und fünf ist eine Folge, aber sie haben sie auch mit den Folgen ein bisschen Symmetrie aufgebaut.
Aber vier ist einfach nur das Setup für fünf.
Genau. Vieles, was in vier passiert, ergibt für sich keinen Sinn. Und wie das kommt, ist in fünf wieder. Das hätte eine lange Folge sein müssen. Fünf ist eine sehr gute Folge.
Mhm.
Sechs habe ich schon wieder fast vergessen. Ah, sechs war die, wir reden miteinander, die Verführungsszenen und die...
Und
ja, da passierte fast nichts. Die war ein Letdown. Sieben war dann, das, was neu war, interessant, aber es war halt auch sehr viel durch Szenen sitzen, die wir schon kannten. Das war durchmixt. Und acht hat dann interessante Sachen reingebracht, aber auch nichts beantwortet, was mich interessiert hat.
Mhm.
Und deswegen ging ich dann doch mit einem eher negativen Gefühl raus. Aber ich hatte eigentlich, am Anfang war ich sehr, sehr positiv gestimmt. Und vor allem, wenn ich sehe, dass eine Serie so auf die Art und Weise von Trollen und Bots, was es ja sind, das wird inzwischen, glaube ich, kaum jemand bestreiten, dass das Bots sind, die einfach Stimmung machen sollen, gegen woke Kultur, wenn das so gereviewbombt wird von solchen Arschlöchern, dann möchte ich sie verteidigen. Ja, dann möchte ich sagen, die ist nicht so, wie er das sagt, aber es, naja, ich kann sie halt nur bis zu einem gewissen Grad verteidigen, weil
man kann
Dinge, es ist handwerklich nicht toll, ja, teilweise.
Man kann Dinge mögen, auch wenn sie objektiv betrachtet schlecht gemacht sind oder nicht so tolle Eigenschaften haben. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin rausgegangen und ich mochte sie.
Ja?
Trotz all der Schwächen, aber ich bereue es.
Aber gerade so, oder?
Also es ist eher so, dass sie bei mir insgesamt einen positiven Eindruck hinterlässt, weil ich so viel noch neben dem Plot an sich gefunden habe, was mir gefallen
hat. Ach so, der Plot war halt da, aber du hast andere Sachen.
Ja, dass wir all die Dinge, die wir an neuen Sachen sehen über die Galaxis. Ich mag diese Galaxis sehr und ich freue mich jedes Mal, wenn wir einen neuen Winkel davon sehen, einen neuen Blickwinkel.
Das ist auch der Hauptgrund, warum ich die Star Wars Serien gucke. Ich verbringe einfach gern Zeit in dieser Welt und das kann man mir eigentlich gar nicht kaputt machen. Also doch, die Sequels haben mir das kaputt gemacht, weil sie einfach zu der Welt auch nichts beigetragen haben. Aber die ganzen Serien erfüllen diesen Bedarf sehr gut, einfach in dieser Galaxis Zeit zu verbringen.
Ja, und es ist wirklich ein hübscher Beitrag und sehr, sehr viele Leute haben einen unglaublich tollen Job gemacht, um diese Welt zum Leben zu erwecken. Und ich glaube, viel von dem, was dann am Ende nicht so gut daran ist, Filme und Serien machen ist scheiße kompliziert, vor allen Dingen Filme und Serien machen dieser Ära ist scheiße
schwierig. Man muss immer einen Zeitplan erhalten, Kompromisse eingehen. Mein Hauptproblem ist der Schnitt.
Ja.
Ich würde das vieles dem Cutter oder der Cutterin vorwerfen. Dann hatten die Folgen ja auch alle unterschiedliche Regisseure, das hatte man sehr stark gemerkt. Ich fand die ersten beiden Folgen, die, glaube ich, von der Showrunnerin gedreht wurden, fand ich sehr solide.
Hat, glaube ich, Leslie Headland auch Regie geführt.
Ja. Und die Folgen danach fand ich von der Inszenierung deutlich schlechter. Ein paar von den Dialogen taten mir weh. Die Jedi sind gut. Nein, die Jedi sind böse. Okay, das hatten wir in Episode 3 ähnlich, aber nicht ganz so doof. Es sind Kinder.
Ja.
Kinder dürfen sowas sagen.
Es ist, man hat schon das Gefühl, dass an ein paar Stellen ist die Zeit ausgegangen, um etwas fertig zu machen. Oder ich weiß es nicht.
Aber vieles liegt auch im Drehbuch. Ne? Das Drehbuch hat einfach zu viele Lücken. Es sind zu viel. Ich will nicht über Plotholes aufregen, aber es ist einfach vieles, was auf Papier vielleicht funktioniert, aber dann ist es in der Umsetzung so doof, wie dass diese Steinburg abbrennt. Und Sachen, die dadurch entstehen, dass du halt die Mystery Box schreiben möchtest. Und das klappt nur, indem du Wissen vorenthältst, künstlich, dass die Figuren aber haben. Und das nervt mich. Das ist mein Hauptproblem, der Schnitt und die Mystery Box Plot schreibe. Und beides ist eigentlich auf Episode 9 zurückzuführen, weil ich glaube, dass das die Inspiration war. Dass jemand sagte, hey, so geht ein Star Wars Film. So hat J.J. ihn gemacht.
Wie 9?
Ja. Also irgendwer muss doch gedacht haben, ich übernehme jetzt die besten Elemente für die Episode 9. Nein, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch Zufall.
Ach.
Oder vielleicht hat jemand sich mal gedacht, ne, das ist nicht gut, aber es ging ja auch im Kinofilm durch.
Ja. Das Sith-Design. Hm. Der Helm, die Robe.
Die Muskeln. Ich habe immer gedacht, der Typ wäre 1,60 groß, weil er immer in
The Good Place neben Tahani al-Jamil steht.
Ja, genau. Die halt wahrscheinlich 1,90 groß ist mit hochhackigen Schuhen. Und Ted Danson ist auch riesig.
Ja. Es ist schwierig, wenn man ihn nur als Jason kennt, aber am Ende hat es für mich dann schon funktioniert mit Kaimir. Auch weil Kaimir trotzdem auch noch so ein bisschen trotz allem so eine semi-harmlos tüdelige Aura hat teilweise.
Irgendwie schon, ja. Obwohl er Kinder umbringt. Das ist sehr seltsam. Also,
ja, aber er bleibt dabei gelassener als die Jedi bei den meisten Dingen, die sie
tun. Meinst du, er wäre ein besserer Anakin gewesen?
Hm.
Wahrscheinlich.
Dann hätten aber alle gefragt, warum sieht Luke ihm so gar nicht
ähnlich? Die Macht hat das. Ich frage mich, wie es jetzt weitergeht. Also momentan ist er der Schüler von Darth Plagueis. Das heißt, Darth Plagueis wird ihn irgendwann verwerfen und sich Palpatine suchen. Oder Kaimir ist eigentlich Palpatine. Ja, zum Thema, warum sieht er nicht ähnlich? Mhm. Er kommt von einer Spezies, die in ihrer Jugend asiatisch aussieht und in ihrem Alter schottisch.
Werden sie zu Briten.
Oder es ist halt eine OP oder die Macht entstellt ihn wirklich übel.
Plagueis kann ja offensichtlich an dem Leben rumfuschen, wie er will irgendwann.
Ja, also er formt einfach Palpatine um.
Und die Vorstellung, dass Hot Kaimir irgendwann Palpatine wird, ist ein Uff.
Das ist auch die Zeit, wo er seine Kinder zeugt. Weil der alle immer sagt, was? Palpatine hatte Sex? Das ist ja widerlich.
Ja. Also.
Das finde ich übrigens echt dumm. Das ist, guckt euch mal eure Großeltern an, ja?
Die hatten auch
Sex. Die hatten offensichtlich auch mal Sex. Man will sich nicht vorstellen, aber es ist möglich.
Hm. Ja. Also, wie gesagt, ich gehe insgesamt trotz aller Schwächen durchaus mit, ja, ich hatte Spaß. Ich würde mir auch mehr davon angucken. Ja. Raus.
Ich muss noch ein paar nette Sachen sagen. Pip ist süß. Basil, der Ottermensch, ist süß. Ich fand Yord witzig. Die Interaktion zwischen Jackie und Yord.
Wie macht Jackie?
Ja. Vielleicht kriegen wir eine Spin-off-Serie, so wie Andor, weißt du? Hey, der Charakter ist tot, willst du sehen, was er vorher in sein ganzes Leben...
Sie war doch nur 16 oder so.
Okay, das wird eine kurze Serie. Ich mochte tatsächlich auch alles auf Coruscant.
Mhm.
Ich mochte die neuen, arroganteren Roben der Jedi, die goldenen.
Mhm.
Ja, also irgendwer muss ja mal gesagt haben...
Wobei lustigerweise Saul...
Hat eine andere.
Geflickte Robe trägt.
Ja, ne?
Und ich glaube, es soll tatsächlich diejenige sein, die auf Randock teilweise kaputt gegangen ist in dem Kampf. Und er hat immer nur die gleiche getragen, nur ausgebessert, so als ein Zeichen der...
Bleibt bescheiden.
Bescheidenheit.
Reumütig, ja. Ich mochte den Wald, wenn man ihn von außen gesehen hat. Von innen fand ich ihn billig. Ich mochte die Typen, die vor dem Wald rumsaßen und nichts anderes tun hatten, als den Jedi zu sagen, wo sie langgehen sollen.
Die waren irgendwann genervt, ja. Ständig kommen ja Leute und wollen wissen, wo dieser
Jedi ist. Ich mochte den dicken Jedi. Ich mochte all diese verschiedenen Welten, die wir gesehen haben. Aber am meisten mochte ich die Lichtschwertkämpfe. Ja, ich habe das Gefühl, die meiste Energie ging in diese Lichtschwertkämpfe rein.
Ja. Da hat jemand gesagt, das muss man doch mal richtig cool hinkriegen.
Musikmäßig blieb nichts hängen, außer den furchtbaren Abspannsongs.
Ich könnte nicht mehr sagen, dass es Musik gab.
Ich mochte die Handföderationstypen, die keinen dummen Akzent hatten am Anfang.
Mhm.
Ja, ich denke, das war's. Ich mochte die Szene auf dem Gefangenen-Transportschiff mit den Droiden, die gleichzeitig die Sessel sind.
Ja. Die sich dann deaktivieren und zu Sesseln werden. Und die ganze Szene, wie sie versucht, jemanden zu retten und dann nimmt er ihr direkt die letzte Rettungskapsel weg.
Was ist das für eine Message eigentlich? Und Bella lernt sie eigentlich schon was, ne? Ist eine Scheiße, die Leuten zu helfen. Das war der Anfang, der sie auf den dunklen Pfad geführt hat.
Okay. Jetzt haben wir
anderthalb Stunden.
Uns ganz schön was von der Seele geredet.
Ja, das ist die längste Folge bisher. Aber es ist ja auch am meisten Material gewesen. Das waren es waren 5 Stunden oder so, die wir heute besprochen haben. Normalerweise gehen wir höchstens über 2 Stunden.
Hm. Also Ich hoffe, dass trotz allem es weiterhin mehr Star Wars Realfilmserien gibt. Und ich finde auch schon bei anderen von den Projekten schade, dass sie dann nach einer Staffel abgebrochen wurden. Ich hätte mir noch eine Staffel angeschaut von Ewan McGregor, der als Obi-Wan auf Tatooine Dinge tut.
Ich hatte nur sehr wenig Probleme mit Obi-Wan. Die meisten Leute mögen die Serie ja nicht. Ich habe sie eigentlich durchgehend. Also es gibt ein paar Dinge, die ich doof finde, aber das meiste...
Die meisten Kampfszenen waren da schlecht, bis auf Lichtschwertduell am Ende.
Ja.
Das Gegenteil von hier.
Eigentlich schon. Hm. Und da mochte ich die meisten Figuren.
Ja.
Ich mochte diesen Obi-Wan Kenobi, ich mochte diese Leia. Mhm. Ja. Ich mochte auch die ganzen Nebenfiguren.
Bail und Brea.
Ja, ich mochte den Aufschneider-Jedi. Ich mochte die Spionin.
Ich mochte Reaver.
Ja, eigentlich mochte ich alle Figuren. Hm. Wie ist wirklich das Gegenteil von der Serie?
Ja, okay. Vielleicht kann man ja, man muss das auch zusammenbringen können.
Ja, Hauptsache wir haben Plagueis Plan erklärt. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Wer ist eigentlich Filig? Wir haben gerade die Besetzung offen. Ja, und hier haben wir die ganzen Leute. Und hier ist jemand namens Filig aufgeführt. Gespielt von Anthony J. Abraham. Und ich erinnere mich absolut nicht daran, diese Figur in diesem Film gesehen zu haben, in dieser Serie gesehen zu haben. Aber vielleicht kam sie ja in den früheren Folgen vor. Und
ja.
Kannst ja vielleicht noch mal zum Abschluss Filig in die Wikipedia eingeben.
Okay, ich hatte die Wikipedia-Tabs wieder geschlossen.
Entschuldigung. Dass ich jetzt nochmal Stress mache, mal getippt in die Wikipedia. Ich würde das ja für total unprofessionell halten, hier während des...
Das ist einer von den Macnacks auf dem Handelsschiff,
ganz am Anfang. Ah, das ist ihr Kollege am Anfang in der ersten Folge.
Ja, wo sie rauskommt und sagt, ich hatte gestern frei.
Ja,
na, hast du was Schönes gemacht? Nein.
Der hat ja sogar Text. Okay, alles klar. Ja. Gut. Einer meiner Lieblingspodcasts, wenn die was nicht wissen, dann googeln sie es auch live, während sie einen Podcast aufnehmen. Deswegen ist das wohl. Und die haben 1 Million Abonnenten auf YouTube. Also
achso, dann sollten wir jetzt auch professionell, ja. Sollten wir das auch bekommen jetzt. Okay.
Genau. Bitte jetzt 1 Million Abonnenten für uns auf YouTube auftreiben. Das hat mit dem Podcast nichts zu tun, weil der kommt nicht auf YouTube. Aber, ne, ihr macht das schon.
Aber was auf YouTube kommt, kommt auch als Podcast.
Das ist wiederum korrekt, ja. Es gibt aber keinen Sinn für, glaube ich, diesen Podcast immer als Einzelvideo auf YouTube zu ballern. Das wird dann irgendwann so ein Teufelskreis.
Nein. Außerdem dürfen wir nicht wie die Amis einfach dann alles Bildmaterial, das wir besprechen, nehmen und draufschneiden.
Das ist ein Problem, ja. Aber ihr könnt gerne Leuten weiter sagen, dass ihr diesen Podcast gut findet. Falls dem so ist, falls ihr ihn scheiße findet, dann könnt ihr die Leute ja anlügen. Also dann sagt es den Leuten, die ihr nicht mögt. Oder all die Hater von Acolyte, die könnt ihr herschicken und sagen, die von Orkenspalter TV, die hassen Acolyte auch, ja. Nee, sagt den Leuten, die Acolyte gut finden, dass wir es hassen, und den Leuten, die Acolyte hassen, denen sagt ihr, dass wir es verteidigen, und dann kriegen wir von beiden Seiten Hate. Das ist nämlich immer wenn wir sagen, ich finde etwas nur meh, dann kriegt man ja von beiden Seiten auf den Deckel. Ich weiß, wir klangen jetzt wahrscheinlich negativer, als wir wollten, aber im Endeffekt ist mein Urteil, dass hier ist ein meh. Es ist okay.
Es ist
das Voyager von Star Wars. Es ist vollkommen in Ordnung. Man kann sich's angucken. Es hinterlässt aber keinen bleibenden Eindruck.
Und direkt noch alle Voyager-Fans wütend gemacht.
Kennst du Voyager-Fans?
1, 2.
Hm. Du kennst Leute. Okay.
Okay.
Einen schönen Tag noch.
Ja. Macht's gut und bis zum nächsten Podcast oder so. Bye.
Mehr von uns und vor allem exklusive Podcasts, Hörspiele und Videos findet ihr auf patreon.com/orkenspalter-tv, wo ihr uns schon für 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal.